Dieser Podcast basiert auf einem respektvollen Umgang miteinander. Leider geht es im Netz oft ganz anders zu.
Und wenn ich brenne, ich hasse dich.
Bis zu 5% der Menschen verbreiten online Hass. Lasst uns dagegen gemeinsam lauter sein. Wenn Liebe laut ist, hat Hass keine Chance. Werde Teil der Initiative gegen Hass im Netz der Deutschen Telekom und ihren Partnern. Auf telekom.com/gegen-Hass-im-Netz.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros. Du hast so viel gehustelt, du hast so viel gegeben. Jetzt ist mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Das gibt's ja gar nicht.
Das ist doch nicht möglich.
Wie eine Erscheinung auf dem Bildschirm. Jan,
Olli?
Gott, bist du alt geworden.
Olli, du bist jung geworden, jünger als vor den Ferien.
Ja, ich habe auch mein ganzes Geld, mein Spotify-Geld, investiert in lohnende Ärzte, die mich den ganzen Sommer fit gespritzt haben.
Hast du was ganz neue Zähne vorne? Zeig mal.
Ja, und die Lippen auch. Ich rede auch ein bisschen anders, weil sie am Kiefer was gemacht haben.
Das sieht aber toll aus. Super natürlich. Also ich kenne dich jetzt ja schon lange, deswegen fällt es mir auf. Aber ich denke, den Leuten wird es nicht auffallen. Hey, schön, dich wiederzusehen.
Schön, dich zu sehen. Du siehst aus wie Silvia Mais. Du hast so ganz, ganz dunkle Haut. Du bist so wie so ein Sonnenanbeter. So braun habe ich dich noch nie gesehen. Ja. Als wenn du 6 Wochen in der Sonne gelegen hast.
Ich war tatsächlich 6 Wochen unterwegs. Das ist die erste Ausgabe von Fest und Flauschig nach unserer langen Sommerpause. Wir waren wirklich 6 Wochen weg. Heute ist der 21. August. 7 waren wir sogar weg.
Ich glaube, wir waren sogar 7 Wochen.
So,
wir haben noch eine Woche mehr rausgekitzelt bei Spotify, bei unserem Sklaventreiber, der uns jetzt wieder zurück vor die Mikrofone geschickt hat. Wir begrüßen euch alle zur ersten Ausgabe. Wir müssen gar nicht drum herum reden. Ihr wisst ganz genau, erste Ausgabe nach der Sommerpause, immer schwierig.
Erste Ausgabe, immer scheiße. Wir sind nicht richtig drin. Das Adrenalin ist noch nicht so wieder wie vor den Ferien auf dem gewohnten Level, weit oben. Wir sind noch viel zu entspannt. Und bei mir ist es immer so, wenn ich im Urlaub war und es wirklich entspannt war, dann habe ich Energie aufgewendet am Ende des Urlaubs meistens, die ich sonst für die Arbeit gebraucht habe, für Podcasts oder eine krasse edgy Fernsehshows, die ist dann frei und dann mache ich irgendwas anderes und mache so Übersprungsprojekte und in diesem Jahr habe ich nicht mal ein Übersprungsprojekt, das heißt, ich bin voller Energie und weiß nicht, wohin damit. Das kann eigentlich nur scheiße werden in der ersten Sendung.
Ich habe schon bei unserem Vorgespräch gerade gedacht, Mensch, der Jan hat's immer noch drauf. Du hast das richtig sogar unser privates Vorgespräch gerade so anmoderiert, weil ich einfach merke, du musst zurück auf die Bühne, mein Junge.
Ja.
Wirklich, das war auch für einen Typ wie dich, der nun mal auch den Applaus und die Öffentlichkeit gewohnt ist, ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig gewesen. Und ich merke, dass du am Zerborsten bist. Die Nähte platzen, wie man so schön sagt, voller Energie.
Und vor allen Dingen, ich bin auch ein sehr neidischer Typ. Ich bin vor allen Dingen deswegen auch neidisch und deswegen drückt es noch viel mehr, weil du natürlich den großen Showsommer, der Olli Schulz Showsommer, nicht nur, dass du
Ich habe mir gedacht, vor der Sendung gemacht, ob das zu Problemen führen wird. Echt.
Ja, du weißt genau, wenn es gut läuft bei anderen, dann bin ich sofort da und mach's sofort wieder kaputt.
Normalerweise übergehst du das dann, wenn ich irgendeine Sache im Fernsehen habe, dass du es gar nicht jetzt ansprichst. Ich bin jetzt schon verwundert, dass du das Thema überhaupt ansprichst.
Nee.
Tatsächlich, aber ich kann dich beruhigen, es ist meine letzte Fernseh-Performance, ich weiß nicht, in meinem Leben vielleicht nicht, aber in diesem Jahr auf alle Fälle.
Am Dienstag ist es soweit, du hast eine eigene Show bei ProSieben gewonnen und ich sag jetzt mal wirklich ich habe es wirklich geguckt und ich habe mich vor allem gewundert.
Welche? Aber eine, die letzte Folge?
Ja, die letzte Folge. Und ich habe mich vor allem gewundert, das war ja so richtig in der Zeitung sogar und so, beziehungsweise im Internet, da haben Leute dann drüber geschrieben. Du warst wirklich so ein bisschen so wie nach Wetten, das war dann die Berichterstattung. Wie früher am Montag nach Wetten, das, am Sonntagmorgen oder am Montagmorgen bei Wetten, das immer in den Zeitungen alles drin stand.
Meine Fernsehauftritte sind so gezielt, dass die Leute mich schon wieder vergessen haben von meinem letzten Auftritt und dann wieder begeistert sind oder völlig irritiert oder dann wieder schreiben, gebt Olli Schulz eine eigene Show oder was macht dieser Typ im Fernsehen? Fernsehen? Wer hat den da reingelassen? Das ist also das Gleiche, was ich auch schon vor 10 Jahren bei Schulz in the Box erlebt habe, passiert mir immer wieder, weil ich ja nur so 1-2 Mal auch wie eine Erscheinung im Fernsehen auftauche und dann wieder verschwinde. Dass ich in Vergessenheit gerate, aber mit so einem ekligen Nachgeschmack noch im Kopf bleibe.
Und das ist ganz wichtig, dass du dann immer wechselnd. Ein Fernsehauftritt revolutionär super gut und einer so beschissen, dass man sich jetzt mal 2 Jahre lang nicht wieder ins Fernsehen traut. Und der nächste, der dann kommt, ist wieder super gut und dann hat man zu viel unnötiges Selbstbewusstsein und dann wird wieder ein beschissener Auftritt abgeliefert. So ist es eigentlich.
So ist es eigentlich, aber so ist ja auch das Leben. Ja. So ist ja auch das Leben. Jan, wollen wir ein bisschen reden, bevor wir anfangen, über unsere Urlaubsereignisse?
Ich glaube, du kannst. Wie erste Stunde in der Grundschule nach den Ferien.
Na, wo wart ihr in den Ferien?
Immer, das war früher bei uns in Bremen-Fegesack in der Grundschule, immer so ein bisschen, da hat der Lehrer, mein Klassenlehrer, immer so einen kleinen Sozialtest gemacht.
Und es war aber auch ein fieser sozialer Druck, wollte ich gerade sagen, weil es gab mal einen Urlaub, da hatten wir kein Geld und sind nicht weggefahren, 86. Mhm. Und dann nach einer Sommerpause wiederzukommen, also wir waren dann 2 Wochen bei Verwandten innerhalb Deutschlands, aber das dann zu sagen, ja, wir waren in Heidelberg, das war dann, das ist nämlich schon die erste fiese nach der Sommerpause, dann gibt es so welche, die sagen, ja, wir waren mit meinen Eltern 2 Wochen noch länger auch in Amerika, weil mein Vater da noch irgendwie eine eigene Hacienda hat mit einer Zweitfrau und wir durften dann irgendwie im Pool spielen. Und dann kriegst du so alles mit, Alter.
Ist für Lehrer, ist das natürlich interessant. Einen Klassenkameraden, der hatte auch reiche Eltern und hat dann gesagt, ich war in Miami, Disney World. Und ich so, was? Ja. Und alle anderen, also die, immerhin die ganzen quasi türkischstämmigen Klassenkameraden, wir hatten so 50-50, die waren meistens eigentlich alle in der Türkei immer, und zwar nicht mehr im Flugzeug, damals war das noch nicht so, ab Bremen sowieso nicht, sondern natürlich mit dem Auto runtergefahren. Und in den 80er Jahren war das ganz schön, da musste man ganz schön große Bereiche von Ex-Jugoslawien umfahren, das war gar nicht so einfach, mit dem Auto in die Türkei zu fahren, und kam auch immer wieder zurück mit wahnsinnig coolen neuen Klamotten und sowas, und ich hatte ein paar Kartoffelkollegen, wo die Eltern Unternehmer waren, das waren nicht nur 2 in der Klasse, und der war dann wirklich immer in Miami, in Disney World, und ich meistens irgendwie Portugal oder irgendwie mit dem Auto nach Spanien gefahren oder dann auch mal Kinderferienprogramm, habe ich irgendwie in der Stadtzeitung, hat dann meine Mutter rausgesucht, Kinderferienprogramm und Kind abgeschoben, Busfahrkarte gekauft, Ferienticket und jeden Tag in so ein Kinderferienprogramm.
Ja, das ist ja natürlich, das war früher noch völlig legitim. Heute würde das natürlich geächtet werden, wenn man das machen würde und das rauskommt.
Ich weiß gar nicht, gibt es noch Kinderferienprogramme, wo man Kinder in der Stadt hinschickt, wo die dann im Sommer, ich habe immer dann Filme gedreht oder habe dann irgendwie schneiden gelernt den ersten Macintosh-Computern und sowas.
Ja, sowas hat man noch sowas gemacht, als Trost vielleicht.
Nee, wo warst du? Jetzt erzähl mal,
warst du denn? Ich wollte gerade sagen, der Gewinner, ich bin tatsächlich, und lass mich ganz kurz mit offenem Herzen reden, dieser Urlaub hat mir so gut getan, wie lange kein Urlaub. Es war auch mein erster richtiger Urlaub wieder seit der Corona-Zeit, seit 2019, dass ich verschiedene Länder besucht habe. Und der Gewinner in diesem Sommer war für mich Schottland. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Schottland mehrere Tage und muss sagen, dass mir das wahnsinnig gut gefallen hat. Danach ging es dann weiter nach England. Ich bin in England immer nur in London gewesen bis jetzt und einmal auch in Manchester, aber da habe ich eine Punkband gefahren. Das war in den 90er Jahren und ich habe nicht wirklich was mitbekommen und wollte unbedingt England mal besuchen. Das habe ich jetzt gemacht, aber erstmal ganz kurz zu Schottland. Die Schotten sind wirklich so die nettesten Menschen auf diesem Planeten, so habe ich sie jedenfalls kennengelernt. Aber sie haben ein Problem, veganes und vegetarisches Essen ist noch null angekommen. Es gibt Fisch und Chips, es gibt die braune Soße. Während England total progressiv ist, muss man sagen, was Essen angeht, so sind die Schotten auf alle Fälle hängen geblieben. Das ist mir hängen geblieben, jedenfalls in Schottland. Das Essen ist schwierig, die Menschen super sympathisch. Ich liebe Schottland. Ich bin da, ich will da auch unbedingt noch meinen. Ich war in den Highlands. Ich habe Fotos von mir gemacht. Sofort dran gedacht an Highlander. Ja, sofort dran gedacht. Und nicht einen Whisky gekauft, weil den kannst du auch alle im KDW überteuert kaufen. Musst du jetzt nicht extra in Schottland machen.
Sparst dir den Schweiß an der Zollkontrolle am Flughafen.
Dann habe ich mir einen Mietwagen geholt und bin mit dem Wagen gefahren.
Ist Linksverkehr in Schottland?
War Linksverkehr. In Schottland und in England. Ich bin dann weiter nach England gefahren. Und das dauert genau 2 Tage und dann bist du komplett drin. Und dann macht das auch keinen, also mir jedenfalls, weil ich ja einer der erfahrensten Autofahrer, ja,
Du bist ein sehr guter Autofahrer.
Also, du fährst
Kann ich da ganz mal eine Zwischenfrage stellen? Ja. Jan, es sieht nicht gut aus für mich gerade.
Ich will gar nicht so springen am Anfang der Sendung, aber es kann sein, dass Deutschland bald einen seiner besten Autofahrer für mehrere Monate verliert.
Und das ist leider jetzt...
Fahren in Deutschland einfach weitergemacht, oder wie?
Nee, eine Frage mal ganz kurz. Du warst immer Chef und bist ja auch viel im Gericht. Ne? Mhm.
Wenn man erwischt wird, mit zu hoher Zahl geblitzt wird und auf dem Foto auch noch das Handy in der Hand.
Ja, nicht gut.
Ist nicht gut. Eine Zusatzfrage, nur, ich frage für einen Freund. Mhm. Wenn man auch noch mit der Hand, weil man mit der anderen Hand gerade irgendwie was macht, nicht nur das Handy, sondern auch noch umständlich eine Whisky-Cola-Dose in die Hand geklebt hat. Also da hat so 2 Sachen. Und dann fotografiert wird. Würde das mir Ärger geben
noch? Also vermutlich schon, aber ich kann dir ein paar Anwälte vermitteln. Da wird auf Zeit gespielt, da werden Tricks gemacht und da werden Fristen gerissen.
Man kann sich doch nicht so ficken lassen vom Staat. Da muss man doch mal zurückschlagen.
Also genau, ich finde, hast du das mitbekommen, der ausländische Diplomat, der 417 Stundenkilometer auf der A7, auf der A2 gefahren ist, A2 bei Hannover, und wo das Gericht dann gesagt hat, ja, wieso kann man nichts machen, ist halt unbegrenzt, kann man halt fahren in Deutschland, 417, und haben aber dann empfohlen,
doch ein bisschen den Fuß vom Gas zu nehmen,
eine Höchstgeschwindigkeit einzuführen auf der Strecke von 200. So, und aber ehrlich gesagt, ich finde, was ist das?
Alter,
guck ich mal direkt zu Ulf Poschardt und
was ist denn da der Thrill? Was ist denn da? Hast du nur Todesangst?
Ich schaue zu Christian Lindner, zu Ulf Poschardt, zur Berliner Porsche Bubble. Was ist das für ein Land, in dem man nicht mit einer Hand am Handy, mit der anderen Hand am Whisky Cola mal ein bisschen freihändig Auto fahren kann?
Diese Freiheit leben darf.
Ja, genau.
Die Freiheit, die irgendwie, das ist ja wie Highlander so ein bisschen, nur im Modernen. Das ist die moderne Freiheit.
Ich sehe das schon. Wenn du vor Gericht verlierst und deinen Führerschein abgeben musst, dann sehen wir dich als Kolumnist bei Cicero oder sowas.
Oh, ja. Meine Meinung, und zwar nur der Auto.
Tichys Einblick, jetzt mit Olli Schulz. Das reicht, die Freiheit. Ich wollte nur
der Automobilist. Ja. Die Sendung mit Olli Schulz.
Kommen wir zurück zum
Urlaub. Hast du das schon gesehen, das Foto, ein Blitzerfoto?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Ah.
Foto habe ich natürlich. Ich habe einfach einen Punkt zu viel und muss jetzt 3 Monate einen Führerschein abgeben.
Ach komm, aber du bist doch längst in so einer Sphäre. Erstmal kannst du, ich glaube, der Dienstwagen von Patricia
Schlesinger. Ein Schulz braucht keinen Führerschein. Nee,
Patricia Schlesingers Dienstwagen in Berlin ist, glaube ich, zurzeit frei. Vielleicht kriegst du den für 3 Monate.
Ja.
Oh Gott, das ist auch noch eine gute Geschichte.
Lass uns ganz kurz zurück
zu der Urlaub.
Ja, ich wollte einfach eigentlich nur mit dem Herzen sprechen. Eine Sache, die ich wirklich im Urlaub, der mir besonders gut getan hat: Du bist im Ausland und sprichst Menschen auf der Straße an. Ich bin ja jemand, der gerne Menschen anspricht. Und auf einmal siehst du, die Welt da draußen funktioniert anders als die Welt vor dem Bildschirm. Und das war wahrscheinlich jetzt von allen die beste Erkenntnis, die ich im Urlaub gemacht habe. Ich war in Manchester, in der Heimatstadt von Morrissey. Ich war im Museum, habe Texte von ihm gesehen, die er geschrieben hat. Johnny Marr Gitarren mir angeguckt. War in der Harry Potter Ausstellung. Also bin ich jetzt nicht alleine hingefahren. Da musste ich jetzt auch hinfahren in die Harry Potter Studios. Was äußerst interessant war: Harry Potter, die Erfinderin J.K. Rowling, ist ja auch irgendwie durch ihre verschiedenen Anti-LBGTQ-Sachen aufgefallen, hat auch einen Roman geschrieben über einen Mann, der sich als Frau verkleidet und Frauen. Also die ist zu Recht im Fokus, aber da jedenfalls, bei diesen ganzen Studios, gab es überall Männer, Herren und diverse Toiletten. Ich bin mal gespannt, ob die Mitarbeiter das extra machen sollen. Also es war sowieso alles sehr gendergerecht da gemacht. Und J.K. Rowling würde wahrscheinlich im Quadrat springen, oder wie man so schön sagt, wenn es sieht, weil es ist nämlich eine tolle Sache da. Und ich glaube auch, die Menschen, die da hingehen, denen bedeutet das total viel. Ein bisschen absurd, Männer in meinem Alter zu sehen im Harry Potter-Kostüm, selbstverständlich. Man fährt mit so einem Bus dahin, eine Stunde von London entfernt, und steht dann wirklich mit harten, die aus allen sozialen Schichten, aber auch allen Nationalitäten kommen. Harry Potter ist nun mal wirklich ein riesiges Franchise-Unternehmen. Und dann rennst du 4 Stunden durch die Studios, dieses Original-Sachen, und selbst ich, der nicht so der riesige Harry-Potter-Fan war, muss sagen, das hat mir ziemlich gut gefallen. Also, sind das die Fernsehstudios oder die Studios, wo das gedreht wurde? Ja. Oder?
Achso. Ja. Ich weiß gar nicht, es sind die Studios, wo es gedreht wurde. Es wurde natürlich aber alles so umgebaut, dass du dir da irgendwie so eine schöne Rundlauf machen kannst. In der Mitte wirst du gemolken, da gibt es natürlich schön die Cafeteria, beziehungsweise da kannst du essen, und am Ende gibt es nochmal alles von Harry Potter, was du willst. Mhm. Und da hast du gesehen, wie die Eltern an Schwitzen kamen, wenn die Kinder da heulend irgendwie vor den Produkten standen, die es nur exklusiv da gibt und gab, und war auf alle Fälle sehr interessant, sich anzugucken. Ich bin trotzdem so, Harry Potter ist auf Platz 11 der größten Franchise-Unternehmen. Da habe ich mir mal die Liste angeguckt. Die wollte ich in den nächsten Tagen, müssen wir es nicht gleich am Anfang machen, mal mit dir durcharbeiten. Weißt du eigentlich, welches die 15 oder 20 größten Franchise-Unternehmen sind?
Also ich schätze mal, Mickey Mouse ist da bestimmt auch drauf, oder?
Mickey Mouse Platz 3.
Okay, Star Wars auf 1, würde ich sagen. Ziemlich sicher.
Warte mal, das ich schicke dir jetzt mal den Link. Ich habe das
irgendwie. Schick mal, aber noch nicht drüber sprechen. Ich habe auch wahnsinnig viel auf dem Zettel. Komm, ich erzähle.
Erzähl doch mal ein bisschen von deinem Urlaub. Wir werden bestimmt noch einige Male darauf
als zurückkommen. Als großer Automobilist. Du bist ein Automobilist und ich bin es natürlich auch. Und ich habe tatsächlich in diesem Jahr, das ist kein Spaß, ich bin 6 Wochen lang im Urlaub gewesen. Also wirklich komplett weg gewesen. Habe auch mein Handy meistens ausgestellt. Nur abends ab und zu mal Twitter geguckt, was zurzeit gerade irgendwie, was da gerade wieder die Rechtsextremen, welche Sau die durchs Dorf tragen. Und bin tatsächlich in diesem Jahr, habe ich einen Autourlaub gemacht, und das war eigentlich fast weniger ein Urlaub als mehr ein großer Feldversuch. Ich bin mit einem geliehenen Elektroauto alleine 6 Wochen lang durch Europa gefahren, und ich zähle mal kurz die Länder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Länder gesehen.
Wow, du hast 10 Länder besucht oder gesehen?
Nee, also ich bin in 10 Ländern gewesen und das war schon, also ich wollte zum einen... Und
hast du das immer vorher angekündigt, wenn du so ein Land besucht hast, damit die auch wissen...
Ich habe immer bei der Botschaft, ich habe immer in der Hauptstadt bei der Botschaft angerufen. Hello, this is Jan Böhmermann.
Jan Böhmermann from Germany, I'm entering now your country.
Are you just in case you are searching me or you want some autographs or if you want that I make a video message for a wedding, mhm, for your Botschafter or so, I'm now in your country. Nee, ich war Österreich, Schweiz, Frankreich, England, ich bin in England gewesen und zwar bin ich von Spanien nach Gibraltar gefahren. Habe ich dir nicht, hab ich was geschickt zwischendrin aus Gibraltar?
Ein Affenfoto, du ganz nackt mit 3 Affen im Arm.
Das ist, ja, das also Geile war, der vierte Affe hat das Foto gemacht.
Ich meine, wenn man alleine in Urlaub fährt, dann kann man sich erlauben, was man will. Und vor allem ist man ja für die anderen Touristinnen und Touristen freiwillig, oder? Wenn man so einen Körper hat,
ja,
wie du, Jan.
Ja, man ist vor allem, ich bin ja ein unauffälliger Typ. Also ich hab dann das Käppi mir ins Gesicht gezogen und bin einfach wirklich, also wie die Geschichte hier aus Bunnys Baguette, bin der Lieferando-Mann in jedem Land gewesen. Als sie gemerkt haben, dass ich da bin, war ich schon wieder weg. Also so unauffällig war ich in den Ländern. Und ich habe es vor allen Dingen gemacht, ich habe ja seit Jahren irgendwie Elektroautos getestet und ich wollte jetzt mal ausprobieren, wie ist das eigentlich, so einen großen Roadtrip zu machen, aber nicht mit Benziner, sondern mit Elektroauto. Und das war in diesem Sommer ja besonders lohnenswert, also von der finanziellen Seite, weil das Benzin zum Teil 2,20 Euro wegen dem Scheißkrieg von den Scheißrussen.
Die Engländer, ich möchte es gar nicht sagen. Manchmal hatte man das Gefühl, die haben alles richtig gemacht mit dem Brexit. Ich hoffe, dass es eine komplett falsche Analyse von mir ist, weil es war wahnsinnig teuer.
Ich glaube, es kommt einem nur so vor, weil du mit deinen
Dicken... Das ist die alte Masche der Italiener, die auch eigentlich immer sagen, bei uns läuft's gut, das Land, ja, alles ist cool, Leute. Und die Engländer haben sich ein bisschen adaptiert.
Italien habe ich ausgelassen, weil als ich das letzte Mal in Italien war, ich Angst hatte in den Tunneln. Die haben einfach nur mit so einem großen Bohrer haben die einfach nur Löcher in den Berg gemacht und haben so links und rechts so 2 Katzenaugen, die sie irgendwie vom Verkehrsunterricht von der Polizei noch irgendwo geschenkt bekommen haben.
Und dann ist das so, kennst du, du fährst ganz unbedarft in so einen Tunnel und der ist kaum beleuchtet. Es ist halt nur mal ein Mönchchen, es gibt sowas immer noch. Und irgendwann kriegst du so einen Panikschocken und denkst, Alter, wie lang ist eigentlich dieser Tunnel? Wann hört der eigentlich auf? Ja. Was für ein Berg fahre ich hier eigentlich?
Ja, und das
grade?
Ist eigentlich hauptsächlich in Italien so. Ich bin ja, als diese Brücke in Genua eingestürzt ist, bin ich irgendwie am Tag vorher dann noch drüber gefahren und habe eigentlich immer so merkwürdige Nahtoderfahrungen im Urlaub. Und ich fand diese Tunnel in Italien, die waren absolut wahnsinnig und deswegen auch die Straßen, ist da nicht mal irgendwie auch so ein Lastwagen explodiert auf so einer Autobahn und deswegen aus infrastrukturellen Gründen habe ich mich dieses Jahr gegen Italien entschieden und finde es toll, dass in Spanien man zwar zugeschissen wird mit Jambon Iberico, man kann eigentlich, weißt du, man ist in irgendeiner Kaschemme auf dem Dorf.
Ist auch nicht so richtig angekommen, sage ich mal, das ist immer so ein bisschen schockierend, man denkt so, ey, es geht gerade ein Ruck durch diesen Globus, wir alle hören auf Fleisch zu essen, wir alle werden bewusster. Und dann besuchst du ein Nachbarland und siehst einfach nix, Alter. Die sind hier noch ganz weit vorne.
Da ist Jambon Iberico. Überall, du weißt nicht genau, wovon kriege ich Durchfall. Was du safe essen kannst, ist immer dieses, es hängt überall, selbst in der kleinen
Spanien Teilstelle. Stehen die Metzger manchmal in kleinen Straßen und werfen dir einfach so Fleisch in den Mund, weil das ist da einfach so ganz, das gehört da einfach noch
weißt
zu.
Weißt du, wo bei uns so ein Bockwurstköcher steht, an der Tankstellentheke, ist da immer so ein Schweinefuß eingespannt.
Ja.
Oder mit so einem Sparschäler so dünne Scheiben abgeschnitten werden. In der kleinsten Kaschemme, in der kleinsten Tankstelle. Ich habe auf jeden Fall, könnte heute auspacken, könnte stundenlang erzählen, das wird sich über die nächsten Wochen noch ergießen. Ich habe 6 Wochen lang die Infrastruktur, die Elektromobilitätsinfrastruktur in ganz Europa getestet und ich bin gekommen bis Portugal.
Können wir da vielleicht ein Buch bald von dir erwarten?
Nein, können wir nicht. Ich weiß, ich kann nicht schreiben und nicht lesen. Ich habe 8.500 Kilometer runtergerissen und es ist tatsächlich, erste gute Nachricht, mit dem Fahrzeug, ich nenne natürlich nicht die Marke, es war nur kein Tesla, von dem Arschloch. Auto.
Wirklich, will ich nicht. Jetzt bitte ich jemanden mal so alte Aufnahmen vor 2-3 Jahren rauszusuchen.
Ich habe doch inzwischen,
wo Jan Böhmermann noch mit Elon Musk.
Ich habe auch erst gesagt, Elektroroller sind scheiße.
Du hast ja seine Nähe gesucht hier. Du hast ja hier im Podcast die Nähe von Elon Musk gesucht eigentlich. Hast ja gehofft, dass er das irgendwie mitkriegt und dir einen Wagen schenkt. Du warst mal ganz anders drauf, Jan Böhmermann.
Ja, aber das hat sich geändert. Ich habe auch am Anfang gesagt, ich finde Elektroscooter scheiße, schmeiß die alle in den Fluss. Und habe ich das zurückgezogen, habe gesagt, hol die bitte wieder raus aus dem Fluss, weil Lithium ist nicht gut für die Fische. Hol das bitte raus und vor allen Dingen fahrt jetzt wieder mit den Elektroscootern. Auf jeden Fall.
Aber wir arbeiten sowas auf und das ist wichtig.
Ja, das ist wichtig und man kann sich irren und das muss ich auch mal sagen. Ich war bei Inas nachdem du da warst, hat Ina mich
gehört.
Hat sich getraut, mich zu fragen. War wirklich ganz nett.
Ich glaube, du musstest hin, weil sie in deine Kochsendung gekommen ist.
Ja, sie hat mich in meiner Kochsendung gefragt und da habe ich natürlich nicht nein gesagt. Nicht, also sie hätte mich auch so fragen
Ina
können.
Ina weiß, wie das Business läuft.
Aber sie hätte mich auch fragen können.
Ja, sie gibt dir aber nichts, ohne dass sie nicht auch was bekommt. Also sie ist eine knallharte Businessfrau.
Ich
hinter
weiß.
Dieser norddeutschen, sympathischen Person steckt eine harte Businessfrau, die genau weiß,
und was weißt sie macht. Du, mit wem
die genau weiß, wie sie die Hebel zu bewegen hat. Ich habe die Sendung mit Ina gesehen.
Weißt du mit wem ich in der Sendung war? Wer mein zweiter Mann war da, der zweite Gast?
Bei Ihnen, bei
Ihnen ist Nacht.
Nee, erzähl.
Carlo von Thielemann.
Wirklich?
Schöne Grüße. Ich will nicht zu viel verraten, die Sendung kommt erst im September, aber es geht viel um Nutten, um Koks.
Es geht wirklich viel um im Privat. Hast du mal die letzten Fragen, die wir immer noch alle wissen wollten, weil er hat ja immer nur an der Oberfläche angekratzt. Man weiß, dass da also die klassische 80er Jahre Showmaster-Falle Nutten und Koks. Was jedem passieren konnte, wo auch damals. Wir nicht ganz. Ich meine, hey, come on. Es lauert hinter jeder Tür
für ja, uns. Wir haben das Glück der späten Geburt. Also wir sind so 20 Jahre zu spät für Nutten und Koks und für. Aber weiß man nicht. Also dafür haben wir jetzt irgendwie psychedelische Substanzen, die man in Berlin relativ leicht an jeder Ecke bekommt, die es damals nicht so einfach gab, ne?
Es ist absoluter Kult momentan geworden, über psychedelische Drogen auch so Berichte zu machen in ARR. So, hier hat ihr erster LSD-Trip, was sie zu beachten haben und so. Also mal ganz ehrlich, für alle Leute. So ein bisschen ist es so. Oder es gibt auch ganz viele Spätis, wo du so Microdosing LSD bekommst. Ganz, lasst euch von einem erfahrenen Mann, also nicht von mir, aber ich habe mal mit einem gesprochen, sagen, LSD kann dir so dermaßen, dieser ganze von wegen bewusstseinserweiternde Quatsch. Ich kenne genug Leute, die echt neu eingenordet werden mussten, nachdem sie auf einen schlechten Trip gekommen sind, weil das nun mal dein Innerstes nach außen holst und Sachen konfrontiert werden, die nicht so richtig geil sind, wenn du da nicht vorbereitet bist. Also dieser ganze Kult, liebe Prenzlauer Berg-Fans, die da alle, irgendwann rennen die alle nur noch sabbernd durch die Gegend, weil die alle völlig einen Pfeiler im Schädel haben. Also es ist irgendwie, egal, jetzt wollte ich kurz hier noch eine mahnende Sache sagen.
Ja, sehr gut. Und keine Macht den Drogen.
Keine Macht
wir den sind Drogen, die Einzigen, genau. Die Fahne noch hochhalten. Wir sind mit dieser Werbekampagne. Passt auf, zieht euch Kondome an immer und keine Macht den Drogen. Das sind die Kampagnen, die sind
so drin, Alter. Ich glaube, der Zorro längst abgefahren, das wird man nicht mehr hinkriegen hier mit. Lass uns aber auf alle Fälle ein bisschen Musik auf die Fidi und Bumsi-Liste packen, bisschen durchatmen, vielleicht mal zwei Blocks machen, selber ein bisschen Resümee, wie sind wir gerade drauf, ist da schon zu viel Energie, zu viel Druck auf dem Kessel, fahren wir gleich wieder ein bisschen runter. Ich habe noch einige Themen hier, würde euch aber gerne erstmal die Gehörgänge verwöhnen, was für eine miese Ansage. Ja. Mit Alison Krauss und Robert Plant, die nach 11 Jahren nochmal zusammen ein Album gemacht haben. Alison Krauss, die amerikanische Bluegrass-Königin, und Robert Plant, der ehemalige Sänger von Led Zeppelin. Die haben sich zusammengetan, nachdem sie vor 11 Jahren, glaube ich, schon mehrere Grammys gewonnen haben. T-Bone Burnett hat die Platte produziert, auch die neue. Und der erste Song hat mir gleich komplette Chills, Gänsehaut gegeben, ey. Ich muss noch ein bisschen, ich komme aus England, es ist noch ein bisschen Englisch.
Yeah, sorry, yes, Rick Garvey. Yeah.
Es ist noch ein bisschen, wie sagt ihr bei euch, im Spirit, in dem, was ich rede. Also es ist noch ein bisschen, der Song heißt Quattro World Drifts In von Alison Krauss und Robert Plant, den packe ich rauf. Und dann noch einen neuen Künstler, den ich kennengelernt habe, Alabaster Deplume, D-E-P-L-U-M-E, mit dem Song Is It Enough. Der ist schön und geht am Ende richtig ans Herz. Was für ein toller, künstlerisch gut getexteter Song. Das sind meine beiden Songs für die Fidi und Bumsi-Liste.
Ja, ich habe mich musikalisch fortgebildet. Ich habe auf der Hochzeit von Christian Lindner auf Sylt habe ich aufgelegt. Das weiß
aufgelegt,
ne? Das weiß
aber
keiner.
Nur eine Stunde.
Dieter Nuhr und ich, wir waren gemeinsam da. Also von Dieter gibt es ja Fotos, wie er auf der Hochzeit rumgestanden hat. Wie man so als staatsferner Kabarettist, was man halt so macht beim Finanzminister, auf der Hochzeit rumstehen. Und ich hab gesagt, ich möchte mich da nicht so exponieren. Ich bin auch gerne da, ich mach auch ein bisschen Schrimshäppchen, aber ich mache einen DJ. Und da habe ich, weil ich weiß, waren viele Leute natürlich da bei der Gesellschaft, die Ahnung von Musik hatten. Marco Buschmann, Bundesjustizminister, der sampled selbst und sowas. Und da habe ich wirklich Punkte gemacht, weil ich von Edwin Birdsong den Song Cola Bottle Baby gespielt habe. Und zwar das Original natürlich. Und das ist da die Basis für welchen großen Hit von Daft Punk? Cola Bottle Baby?
Na, weiß ich nicht.
Harder, Better, Faster, Stronger. Mm. Und viele Leute sollten, die es nicht wissen, hören sich jetzt mal diesen Song an auf der Fidi und Bumsi Playlist. Edwin Birdsong, Cola Bottle Baby. Und es ist wirklich dreist, weil Daft Punk haben im Grunde genommen nichts gemacht. Die haben eigentlich den Song genommen.
Gar nichts.
Und die haben nichts selber gemacht. Das ist komplett geklaut. Und das, als ich das gespielt habe bei der Hochzeit von Christian Lindner, hat Friedrich Merz seine Sonnenbrille abgesetzt und hat Headspin gemacht.
Auf sag mal, Eierkopf. Wie ist das eigentlich mal, das muss ich dir echt fragen, als Prominenter. Es haben ein paar Leute geheiratet und es sind immer irgendwo Fotos. Aber wenn Christian Lindner Fotos von sich auf seiner Hochzeit, wenn die veröffentlicht werden, dann kriegt er doch Geld dafür, oder?
Wenn du als Prominenter heiratest, also als Finanzminister, ich sag mal, ich glaube, juristisch schwierig zu verhindern, wenn jemand heimlich von außen Fotos schießt. Aber wenn es so
Aber du musst es doch, wenn es dir wirklich wichtig ist und du möchtest, dass es in einem privaten Rahmen bleibt, muss es doch möglich sein, seine Hochzeit
natürlich,
so zu...
Natürlich geht das.
Und das müsste doch auch für Christian Lindner möglich sein.
Ja, aber
sein,
Christian Lindner wollte das natürlich inszenieren. Also natürlich, Christian Lindner ist ein Mann der Oberfläche, der will das inszenieren, der will das...
Und das frage ich mich immer wieder bei Prominenten. Das ist doch eine der wichtigsten... Wenn du wirklich das ernst nimmst mit der Liebe oder mit der Partnerschaft und diesem Moment, dann willst du doch... Das kannst du doch nicht mit irgendwelchen Arschgesichtern, die dich nicht kennen und darüber urteilen, teilen. Warum machen das Prominente immer wieder?
Und warum... Ja, na gut, ich meine, es gibt Leute, die zwar sehr in der Öffentlichkeit stehen, die aber trotzdem diesen Moment, öffentlich zu heiraten, trotzdem voll abjoinen und abgenießen wollen. Für viele Menschen ist ja die Hochzeit wirklich der Moment, wo sie einmal im Mittelpunkt stehen. Leute wie Christian Lindner oder Promis, die stehen immer im Mittelpunkt. Warum sie dann noch quasi die Hochzeit nutzen wollen, um weiter noch mehr im Mittelpunkt zu stehen, das verstehe ich nicht so ganz. Und vor allem dieser clevere Move von Christian Lindner zu sagen, ich möchte das nicht inszenieren. Dann guckst du diese Fotos an, diese Einladungen, die Leute, die da kommen, der Ort, es ist alles komplett inszeniert. Ne? Und ja, ich will nicht, dass darüber geschrieben wird. Ja, Alter, fuck, dann überleg nochmal, ob das vielleicht die richtigen Entscheidungen waren, die du da getroffen hast.
Genau. Und wo ganz kurz, bevor wir Pause machen, wo ich auch noch, was ich gerade wieder neulich gesehen habe, was mir tierisch auf den Senkel geht, das kommt alle paar Jahre in irgendeinem Reporter-Doku-Magazin auf RTL, auf Sat1, überall. Ein Prominenter lebt das Leben der Obdachlosen und lebt zusammen und will einmal wissen, wie es ist. Das hat Joe Kelly gemacht, das hat irgendwie Willi Herrens Frau, glaube ich, gemacht. Irgendwelche Leute, irgendwelche Prominenten, die dann so tun und dann in die Kamera gucken, ja, es ist unsere erste Nacht hier, wir liegen jetzt hier und so. Und du weißt genau, die können diese Arschgesichter können das Projekt jederzeit abbrechen. Ich verstehe nicht die Logik daran. Warum will irgendein Prominenter das Leben von Menschen auf der Straße nachleben, wenn er es doch gar nicht kann, weil du umgeben bist vom Team und das jederzeit abbrechen kann? Bitte, das kommt alle paar Jahre wieder. Joa Henkelmann oder wie der heißt da mit dieser, wie heißt der Henkel, der sein Gesicht hat aufspritzen lassen.
Henkel von Wilmsdorf.
So eine Typen, die dann so, und dann kommt in die Kamera.
Jo Henkel, Francesco Rosinetti.
Ich weiß immer nicht, ich habe keine Lust, mir den Namen einzuziehen.
Jo Henkelmann.
Ja, Jo Henkelmann, Donnersmarck, Henkelmann, piss mich an. Keine Ahnung, also, er lebt auf der Straße. Er will wissen, für 48 Stunden, wie ist es als obdachloser Mensch auf der Straße? Das wird er auch nach 48 Stunden nicht wissen. Dann enteignet ihn. Dann nimmt ihn alles weg, was er hat und lasst ihn einfach rumrennen mit einer GoPro in einem Land, was er nicht kennt, in einer Sprache, die ich kenne, und lass ihn da einfach verhungern. Ja. Und ganz am Ende, wenn er nur noch zockt, dann holt ihn wieder. Dann habt ihr vielleicht eine halbwegs authentische Aufnahme. Aber dieses ganze, sorry, das
ja, ich weiß, noch was mal raus.
Wir machen jetzt Pause.
Wir machen ein kleines Päuschen, wir sind gleich wieder da. Dann verrate ich euch die besten Ladenetzwerke in Europa und in welchem Land die Elektroinfrastruktur für Automobilität, Elektroautomobilität am besten ausgebaut ist. Olli wird kleine Spökes von seiner Tour erzählen und ich habe eine so lange Notizdatei. Ich habe zum Beispiel hier noch drinstehen, einfach nur so als der Infraschall-Podcast. Dann noch die Feststellung aus dem Urlaub. Magnums werden immer kleiner. Da möchte ich auch gerne mit dir drüber reden gleich. Und außerdem noch über den Putu-Geistervogel. Gleich mehr bei Fest und Flauschig.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Ach ja, das ist richtig. Fest und Flauschig, wir sind wieder da. Das ist Folge 1 nach dem Sommer.
Wir haben uns richtig festgequatscht eben schon.
Ja, auch wie so zwei alte Kaffeetanten.
Ja, wie so zweite Tratschtanten, ja. Ne? Wie man so schön sagt.
Du,
jetzt macht der Urlaub, du bist auch erholt. Was war denn für dich die schönste Erkenntnis so auf deiner spirituellen Reise durch 8 oder 9 verschiedene Länder?
Ja, was waren denn überhaupt die anderen Länder alle? Ich war noch in Portugal, Spanien, England. Ich bin nach Gibraltar gefahren. Dann war ich in Andorra. Ich war noch nie in Andorra. Und es waren zwei Länder außerhalb des Schengen-Raums. Und dann in Andorra ist es sogar so, da meldet sich das Handy so wie früher vor 10 Jahren und sagt, sie befinden sich jetzt außerhalb der Roaming, T-Online-Roaming-Welt oder Vodafone-Roaming-Welt. Und es ist ein Land, eines der wenigen Länder, wo man noch Roaming-Gebühren bezahlen muss in Europa, obwohl es zwischen Frankreich und Spanien liegt, in den Pyrenäen. Und das ist, ich habe gedacht, also Gibraltar fand ich ganz toll. Ich war schon mal in Gibraltar vor vielen Jahren und war jetzt wieder da und fand es wirklich toll, weil das so ein alter Felsen ist. Du kannst von oben, wenn das Wetter gut ist, siehst du Marokko es ist wirklich ein irrer Ort.
Hast du mit Affen gespielt? Oder
ich habe mit Affen gespielt
vor den Tieren.
Und das Geile ist ja eine Halbinsel, die in Spanien ist, an der Einfahrt zum Mittelmeer und gehört aber seit seit vielen hundert Jahren zu England. Und das ist eine ganz eigene Art. Es ist ein bisschen wie England in den 80er oder 90er Jahren. Also die Fußgängerzone, voll so alte Geschäfte, die es gar nicht mehr gibt in England, gibt es da aber noch. Ist alles so ein bisschen so ein Piratennest. Und ist aber eine ganz, man kann rumfahren um den Felsen, eine ganz irre Erfahrung, da mal zu sein. Und Andorra ist das komplette Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass Andorra und Gibraltar, wie positiv und negativ sind. Also, dass man den Felsen von Gibraltar kann man, glaube ich, 1:1 in Andorra reinstellen. Andorra ist zwischen Frankreich und Spanien und man fährt wirklich durch so ein sehr enges, steiles Tal, wo es links und rechts tausende Meter hoch geht. Und dann irgendwann kommt eine heftige Grenzkontrolle, wo irgendwie alle den Kofferraum aufmachen müssen. Und dann
du
bist
auch?
Du, ja, und dann bist du in alleinreisender junger Mann in einem exzentrischen
Elektroauto. Ich hatte dich vorher angekündigt, dass du kommst.
Nee, ich hatte mich, wusste nicht, wo ich in Andorra anrufen soll. Auf jeden Fall bist du da in so einem klaustrophobischen Tal, wo links und rechts es super steil hochgeht und man kann halt, was ich mir habe sagen lassen, man wahnsinnig günstig ohne Umsatzsteuer irgendwie Sachen da kaufen. Habe ich kein Interesse dran, weil ich bin nicht so, weiß ich nicht.
Also so gefakte Gucci-Sachen.
Nee, du musst als europäischer Kunde, musst du da wohl keine Umsatzsteuer zahlen und kriegst alles deswegen 20% günstiger. Und es ist aber sehr beklemmend. Stell dir mal vor, du lebst in einem Tal, wo es links und rechts, du siehst ja wirklich nur 3 Stunden am Tag die Sonne, weil die geht dann, links kommt die irgendwann so mittags, kommt die über den Berg rüber und um 15 Uhr ist sie wieder verschwunden auf der anderen Seite. Das ist echt irre. Und so Zwergstaaten, Andorra war ich noch nie. Das war echt spannend, sich das mal anzugucken. Also das.
Hast du mehrere Tage da verbracht?
Ich war einen Tag da und bin dann weggefahren, weil ich wollte mir einen Ramen, eine Ramen-Nudelsuppe mittags kaufen und habe dann irgendwie den besten Ramenladen versucht rauszufinden in Andorra. Auch geil, weil ich nicht wusste, was man sonst in Andorra isst. Und dann war einer, der hat den ganz
guten. Ist immer asiatisch immer eine sichere Sache.
Ja, aber ja, wirklich.
Ist ja, ist, ganz ehrlich, ganz oft in England oder auch in Schottland immer einen Asiaten mir gesucht, weil ich weiß, da bist du auf der sicheren Seite. Mag ich immer. Asiatisch kann ich immer essen, finde ich immer was auf der
Karte. Und Ramen, das neue Trend, Snack, finde ich, wenn es ein guter Laden ist, auch echt gut, weil es einen satt macht, aber nicht so doof satt. Und dann habe ich schon gedacht, war die beste Bewertung des Ramenladens und habe ich schon gedacht, warum sagen die denn, der Kellner ist so unfreundlich? Und dann komme ich da an und dann steht der Kellner, der Typ, der den Laden besitzt, vor der Tür, so ein richtig so wie so ein, also ein Japaner, aber wirklich ein echt ein kräftiger Typ, so mit fetten Oberarmen. Und er macht gerade mit so Wassereimern einen Haufen Kotze vor seinem Laden weg. War mega schlecht gelaunt. Und ich sehe, der Laden ist leer. Und ich gehe rein und sage, one person. Und er hat irgendwas auf Spanisch gesagt. Und ich so, yeah, no, I'm one person. Er hat wieder was auf Spanisch gesagt.
Ja, sehe ich doch.
Nein, I'm just gesagt. One. Und dann sagt er auf Englisch, the it's full. Und zwar mit so einer Aggressivität in der Stimme. Dass ich gedacht, Alter, ich will wirklich nur für 14 Euro eine Nudelsuppe kaufen. Ehrlich, es tut mir wirklich leid, wenn du jetzt gerade andere Sorgen hast. Du musst auch nicht Gastronom sein von mir aus. Ich will dich dazu nicht zwingen. Und habe ich dann schöne, schlechte Bewertung bei Google reingeschrieben für den Ramenladen. Bin dann weggegangen, weil der so aggressiv war. Weil der wahrscheinlich schlecht gelaunt oder sowas. Echt hart.
Aber es gibt auch Läden, da bist du nicht willkommen. Das hat nichts mit Diskriminierung, sondern die wollen unter sich bleiben. Chinatown in London, gehst in ein chinesisches Restaurant, wirst du nicht freundlich bedient. Die wollen vor, dass du vorher kassierst. Die wollen, und neben dir sitzen aber Chinesen. Und die sind da unter sich. Das gehört irgendwie dazu. Das ist auch überall bekannt, dass du oft da irgendwie patziger bedient wirst. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auch einfach keinen Bock auf einen, gerade in dem Augenblick.
Ja, der hatte voll keinen Bock. Aber es waren schon vorher so 4, 5 Kommentare da drin. Immer super das Essen, aber warum ist der Kellner so unfreundlich? Und offensichtlich ist das a thing.
Vielleicht hat er auch eine Krankheit, eine chronisch schlechte Laune.
Ich würde das jetzt nicht pathologisieren. Ich habe auf meinem Zettel hier stehen, ich habe es vorhin schon angesprochen.
Ganz kurz, eine Sache auch noch, wo du über Essen redest, Zwischenfrage von mir an dich. Seit du jetzt auch dich etabliert hast als Fernsehkoch, würde ich dich mal fragen, warum ist es eigentlich so, dass wir Deutschen, das Bierland Nummer 1 ist. Es ist mir aufgefallen, in England und Schottland wird viel mehr mit Bier gekocht. Da gibt es Fisch und Chips natürlich mit einer Bierpanade. Da gibt es auch eine Biersoße zu so einem Steak. Es wird viel mehr mit Bier gekocht, auch in diesen Pubs natürlich, wo du essen kannst. Warum machen wir eigentlich so wenig mit Bier als Bier?
Unser Bier in Deutschland ist so rein seit tausenden von Jahren.
Das Felsquellwasser. Schade zum Essen.
Nein, da sind nur 3 Zutaten drin. Und in anderen Ländern ist ja teilweise da in Speisestärke mit reingemischt oder ein bisschen Hefe extra noch mit rein, dass man das verwenden kann für Soßen und so. In anderen Ländern ist Bier wirklich gerade mit unserem Bier hier in Deutschland kaum was zu tun. Und bei uns, das ist halt ein Getränk zum Trinken. Da kannst du nicht viel mehr machen.
Aber trotzdem, diese Sachen, die sie mit Bier kochen und so, ich habe viel mit Bier gegessen da auch. Oder auch so Whisky-Soßen und ähnliches. Wirklich gut. Und was mir in England auch noch gefällt, ist die Zusammenarbeit auf so Sandwiches von Cheddar, karamellisierten Zwiebeln und Chutney. Was ja nichts anderes ist als so ein englischer Style von Marmelade.
Ich würde sagen, vielleicht indischer.
Oder indischer, ja. Indischer, kolonialmäßig haben die Engländer das irgendwann erworben.
in Anführungsstrichen erworben.
Erworben,
günstig erworben. Mit Gewalt weggenommen.
Mit Gewalt günstig erworben. Auf alle Fälle in Chutney, karamellisierte Zwiebeln und Cheddar zusammen. Das gibt es dort auf dem Sandwich zum Beispiel. Sensationell.
Ist ein starkes Team. Klingt nach einem starken Team.
Ich finde, das ist ein starkes, Dreiergespann, was du oft auch im Gebäck oder ähnlichen Sachen findest. Das sind so eine Sachen, die sind mir so positiv hervor. Gekrochen.
Ich habe es eben schon als Satz gesagt, als Schlagsatz, und ich möchte einfach mal das in den Raum stellen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Firma Langnese, die ja auch in jedem Land anders heißt, Ola, Langnese, Hello, die ist immer das gleiche Logo, aber heißt immer anders. Aber die Firma, die dieses Langnese-Eis bei uns herstellt, die Magnum verantwortet. Ja. Ich habe das Gefühl, Magnum werden immer kleiner. Ich weiß, mein erstes Magnum, das war so groß,
ja, wird auch immer
dass ich Bauchschmerzen hatte. Inzwischen sehe ich da...
Das ist wie mit dem Penis des Mannes im Alter. Das
nur
Magnum, da haben die beides gemeinsam. Wird alles immer kleiner.
Nein. Magnum, die werden immer kleiner und die werden immer teurer. Ja, ich will keine Barry...
Ich
will keine Barry-Superschichten mit irgendwie crispy Dual-Funktion, wo man noch im Klinkestecker...
Aber das Vegan-Mandel von...
Ja. Das neue Magnum SD, wo man eine SD-Karte reinstecken kann, wenn man die Urlaubsfotos kann man dann auch ins Magnum hochladen und so.
Ja, 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 aber du musst sagen, das, hast du mal das vegane Almond-Mandel-Eis gegessen?
Ja, hast du mal das Pfefferminz-Schokolade-Magnum gegessen? Was schmeckt wie so ein groß mit so Crispies vorne dran. Das nee, schmeckt das so ein bisschen wie ein leckeres, ist auch, gibt's noch nicht in jedem Land. Auf jeden Fall, die Konkurrenz von Magnum, das ist das Nui-Eis in vielen Ländern Europas, ja, ist doppelt so groß. Und ich möchte mal an dieser Stelle Intervention, Magnum, Langnese, fahrt mal runter mit eurem immer kleiner werden. Wir wissen, das ist ein Trick, um mehr Kohle zu machen. Preis bleibt gleich, aber Eis wird kleiner und sowas. Das haben wir alles durchschaut. Aber macht mal wieder zurück. Gebt den Leuten mal ein bisschen Hoffnung. Alles wird teurer. Und Magnum bleibt gleich vom Preis, aber wird immer kleiner, also wird auch immer teurer. Das ist echt. Und nicht mit einem Billionär und sowas. Die nennen das Magnum Billionär, aber die einzigen, die wirklich? Billionär, ja, kennst du nicht Magnum Billionär? Mit den Doppelkaramellschichten. Nee. Die einzigen, die Billionär werden, ist die Firma Langnese, weil die Eise immer kleiner werden. Magnum, bitte, das muss wieder zurückkommen.
Das gibt es aber bei vielen großen Produktionen. Der Big Mac war vor Jahren auch viel größer. Der war früher so groß wie ein Kinderkopf. Inzwischen, ja,
ist das. Vielleicht sind die Kinder aber auch geschrumpft, das kann auch sein.
Vielleicht sind die Kinder auch geschrumpft. Wirklich, der war so groß wie eine, der war so riesengroß früher, finde ich. Oder ist es der, weil man so klein war, als wenn du erst einen Big Mac gegessen hast? Das weiß
ich nicht. Wir haben in diesem, unserem langen Urlaub, der wirklich, ich habe wenig Geld ausgegeben, sage ich ganz ehrlich, das, und wenn auch nur Spotify-Geld, das öffentlich-rechtliche Geld, das wenige, was ich beim ZDF verdiene, um jetzt direkt mal den Bogen zu bekommen zu Patricia Schlesinger. Ich komme zurück in mein Büro vorletzte Woche Freitag und sehe, die haben die Wand gestrichen, ohne mit mir zu sprechen. Und ich habe jetzt eine Wand in der Farbe Korall. Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, wie die Wand streicht. Ich will ja nicht wohnen im Büro. Ich muss ja nur arbeiten. Und dann haben die einfach.
Bist du zufrieden mit der Farbe?
Überhaupt nicht. Ich sehe wirklich aus, so fühlt sich, glaube ich, jemand, der in so einer Bubble vom Bubble Tea ist, eingeschlossen ist. Mhm. Ich habe eine Korallwand, habe dann aber gesagt, lass es so, weil ich wollte mir nicht nachsagen lassen, auch weiß ja, wie das ist, das wird ja schnell zur Kampagne.
Korall ist so türkismäßig, oder?
Ja, so ein bisschen knalliger als Lachs. Und ich wollte im Zuge der Patricia Schlesinger-Affäre nicht der abgehobene Moderator sein, der zweimal seine Wand streichen lässt, sondern die 14 Euro für die Wandfarbe, die sind einfach da jetzt drauf und die bleiben da auch drauf. Und ich fühle mich intellektuell herausgefordert von dieser Farbe. Ganz kurz.
Ich fühle mich intellektuell gerade ein bisschen, ich habe das mit Schlesinger nur durch Schlagzeilen zum Beispiel mitbekommen. Was sie genau gemacht hat und was, also sie hat Sonderfahrten gemacht, hat glaube ich auch Urlaube gemacht. Das ist also der Klassiker, den doch viele machen, sage ich mal, in solchen Positionen, nur sich dabei nicht erwischen lassen, oder?
Ja, ich frage mich vor allen Dingen, warum sie nach diesem ganzen Ding, wenn es ihr nicht darum geht, irgendwie also offensichtlich hat sie aus Versehen das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschädigt oder sie hat es nicht gemerkt, warum sie dann am Ende, wenn sie jetzt in die Defensive geht, irgendwie ausgerechnet einen rechtsextremen Szeneanwalt als Anwalt nimmt, hier diesen wirklich wahnsinnig windigen Typen, das verstehe ich nicht so richtig. Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich offensichtlich recht ungeniert. Ich finde es wahnsinnig merkwürdig, weil ich habe die ein oder zweimal getroffen, also auf einer Feier oder im Fernsehpreis, und der eilte ich immer der Ruf voraus, eine wahnsinnig integre, gute Investigativjournalistin zu sein. Wie das dann sein kann, dass man sich da irgendwie so eine bewachsene Wand und den Boden rausreißen lässt und wie überhaupt in Berlin, warum man in Berlin als Intendantin einen Fahrer braucht, wo willst du denn hin in Berlin?
Kannst du überall. Vor allem, du kriegst alles öffentlich, du bist viel schneller hier, ganz ehrlich. Das war das Schlimmste.
E-Scooter.
Mit dem E-Scooter. Einen Tag, nachdem ich aus dem England-Urlaub wiedergekommen bin, stand ich hier in dem fiesesten Stau auf der Stadtautobahn, 1,5 Stunden, und hab Berlin sofort
wieder... Hat sich wieder Luisa Neubauer festgeklebt, damit mit nee, Heißklebepistole oder was?
Es reicht ein kleiner Unfall auf und alles bleibt stehen, auf beiden Seiten, statt einwärts, statt auswärts. Es ist die Hölle hier. Ey, wir leben in der Hölle, wirklich. Aber ganz ehrlich, selbst in England habe ich so einen Stau nicht erlebt. Gut, lass uns noch ein paar... Ich habe hier auch noch einige Themen auf meinem Zettel.
Ich weiß gar nicht, ob es alles heute... Ich habe jetzt schon Putu Geistervogel gesagt. Ich weiß nicht, ob wir es heute machen, sonst vielleicht könnt ihr euch alle mal vorbereiten. Dann machen wir aus der Kategorie Tiere, die es geschafft haben, den Putu Geistervogel demnächst.
Ich habe auch das Sommerlochtier noch, das müssen wir auch noch bearbeiten, das hat mir jemand geschickt. Das können wir aber auch alles in der nächsten Sendung machen. Wir haben aber auch noch eine neue Rubrik, weil wir wollen nicht nur über uns reden und produzieren, sondern auch euch eine Bühne bieten. Tatsächlich. Und wir haben schon einige gute Vorschläge bekommen zu unserer neuen Rubrik, die wir heute mal wieder vorstellen müssen. Hier sind nämlich...
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung. Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das gleiche?
Halt die Schnauze.
Ja, willkommen bei Local Heroes hier bei Fest und Flausch, unserer neuen Rubrik. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Ihr schreibt Olli oder mir einfach über einen der verfügbaren Kanäle, die wir jetzt hier nicht explizit nochmal sagen, wenn ihr einen Local Hero, einen Menschen oder einen Laden aus der lokalen Wirtschaft kennt, der unterstützt werden soll.
Am liebsten sind mir aber Leute, die selber einen Laden haben, weil wenn ihr nämlich andere Läden vorstellt und der will das vielleicht gar nicht, ist das auch unangenehm für uns. Von wegen so, hier, ich hab hier noch so einen Schuhmacher, der will das mal irgendwie, dass ihr da Werbung macht. Und dann ist das so ein ganz verschrobener Typ, der uns gar nicht mag oder so. Ja. Am besten, ihr stellt uns euer Unternehmen selber vor.
Genau, und wenn ihr ein Scheißladen seid und einfach nur billig PR haben wollt, wir kommen unauffällig, wir in Klammern, ich meistens unauffällig. Olli kommt ja immer mit Entourage rein, den erkennt ihr. Aber es kann sein,
ich habe immer Haftbefehl dabei und andere also, Leute.
Haftbefehl zurzeit nicht.
Nee, aber andere Leute, ich habe immer so, also in meiner Entourage steht immer drei aktuelle große Rapper. Neulich war ich unterwegs mit Shindy, Maske 45.
Shindy aus Mannzahl.
Ja, und Maske 45 war dabei, Shindy, und
noch ein großer. Sag nochmal einen dritten großen deutschen Rapper. Sag nochmal einen
Rap-Spezialist. Alex von 187 war auch dabei. Der hat die ganze Zeit gedreht.
Okay.
Und dann komme ich rein und wissen schon, da gucken aber immer erst alle auf die anderen.
Ja,
ich
fange gar nicht auf. Also habt ihr auf jeden Fall im Hinterkopf, wenn ihr mitmachen wollt bei der Rubrik Local Heroes, wer im Fahrstuhl mit Fest und Flauschig nach oben fährt, der fährt mit Fest und Flauschig im Fahrstuhl auch wieder nach unten.
Richtig. Genau. Wenn ihr nämlich einen Laden seid, der nicht abliefert und hier trudeln nämlich die ganzen schlechten Kritiken rein, dann werden wir auch darüber sprechen müssen.
Genau. So ist es. Die erste Sendung nach der großen Sommerpause kommt von Laura und sie schreibt folgendes. Lieber Olli, lieber Jan, hiermit möchte ich offiziell einen Vorschlag für die Rubrik Local Heroes einreichen. Die Fisch-Imbissbude meines Vaters, die auf den klangvollen Namen Fish and Fun hört. Da habe ich mich direkt wiedergefunden gefühlt, weil wir heißen ja auch F&F fest und flauschig. Fish and Fun. Diese befindet sich seit X, genaue Zahl reiche ich nach, sie hat es nicht nachgereicht, Jahren im kleinen Städtchen Otterndorf, direkt an der Elbe, rund 20 Kilometer von Cuxhaven entfernt. Also direkt als eine Spitze des Bermuda-Dreiecks Bremen-Nord und Hamburg-Stellingen. Siehst du, wie sie uns abgeholt hat?
Oh!
Wie sie uns abgeholt hat.
Sehr gut geschrieben. Total. Hat mein Herz jetzt schon erreicht. Und weißt du was? Du gibst mir gleich die Adresse danach und ich werde da hinfahren, weil ich demnächst in Hamburg bin nämlich. So. Und dann mache ich einen Abstecher in die
Fischbude. Die blaue Bude Fish and Fun steht direkt hinterm Deich und lädt mit zahlreichen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Hier finden Menschen mit rustikalem Hunger auf Fisch. Auch da.
Super. Absolut.
Auf Fisch und fischig frittiertes, ein breites Angebot an Fischbrötchen, zum Beispiel Matjes, Bismarck, Krabben, Fischfrikadelle in Klammern Bremer oder Brathering. Das Signature-Dish aber ist der klassische Backfisch, der im Brötchen und mit Pommes oder Kartoffelsalat und schön Remoulade serviert wird. Der Bierteig, Olli, der Bierteig wird
der
nach...
Der Bierteig, guck mal, ich fühle mich schon wieder wie in Schottland.
Der Bierteig wird nach Geheimrezept frisch hausgemacht und auch die Brötchen werden mehrfach täglich ofenfrisch gebacken.
Ich finde, Geheimrezept klingt immer wie eine Bedrohung, dass da irgendwas Illegales drin ist. Aber
genau, umgerührt wird mit dem alten, abgefallenen Fuß von Opa. Abgerundet wird das kulinarische Angebot...
Mit dem Holzbein von Opa.
Abgerundet wird das Angebot mit frittierten Tintenfischringen, in Klammern Da wurde mir in sämtlichen südeuropäischen Ländern gesagt, das wird eigentlich nur angeboten für die Touristen. Niemand in Spanien, Portugal oder Südfrankreich frisst allen Ernstes die Tintenfischringe. Man weiß auch gar nicht, ob es Tintenfischringe sind oder irgendwelche alle Gummischläuche. Die
nee, so da, gibt's, da isst man das eigentlich wirklich mit Zitrone und da guckt dich der Fisch
nur die Touristen. Wenn du im Lokal Tintenfischring bestellst in Südeuropa, im mediterranen Raum, dann wirst du direkt...
innerlich ausgelacht vom Kellner.
Ja, da wirst du direkt abgestempelt als Tourist. Seehechtteller oder als vegetarische Alternative einfach Pommes, die aber auf den Punkt frittiert sind. Für trockene Kehlen ist mit Softdrinks, Bier und den ein oder anderen Lütten natürlich auch gesorgt. Ehrliches norddeutsches Imbissessen, 4,7 Sterne bei Google, sprechen für sich. Hier die Hard Facts von Fish and Fun. Adresse am See Achterndiek in 21764 Otterndorf. Öffnungszeiten 11 bis 18 Uhr an schönen Tagen und wenn viel los ist, auch etwas länger. Aber Vorsicht, donnerstags ist Ruhetag. Seit 2004, ach, da hat sie nachgereicht, seit 2004 ist Fish and Fun in Otterndorf. Ey, und wenn, wir haben jetzt 2022.
Und jetzt noch so, aber Vorsicht, unsere Remoulade macht süchtig.
Nein, sie hat nur nachgereicht, dass seit 18 Jahren gibt es Fish and Fun in Otterndorf. Viele Leute, die Fest und Flauschig hören, sind noch nicht mal 18. Dieser Laden ist älter als ihr. Und ich, vielen Dank, liebe Laura. Sie wird sich freuen.
Vielen lieben Dank, das klingt wirklich gut. Fish and Fun, genau mein Ding. Ich muss sagen, ich habe mich ganz oft mit Fish and Chips gerettet. Und Fish and Chips ist eine Sache, die könnte sich hier auch noch weiter verbreiten. Es gibt auch inzwischen sehr gute vegane Varianten. Selbst von Nordsee wird das angeboten mit so einem Fischextrakt für alle, die keinen Fisch töten möchten oder keinen toten Fisch essen möchten. Gibt es da gute Möglichkeiten? Es fällt und steht sowieso mit der Remoulade, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, die Remoulade ist im Grunde genommen... Der Kern, um den sich alles dreht. Also viele Gerichte eigentlich. Das war die heutige.
Bist du jemand beim Fisch ganz kurz Remoulade oder Knoblauchsoße?
Remoulade. Also Knoblauchsoße schon manchmal gerne, wenn ich nicht vorhabe, noch jemanden zu küssen. Dann esse ich gerne Knoblauch. Aber du weißt ja, wie es bei mir ist. Ich küsse ja jeden Tag immer jemanden.
Du küsst jemanden Tag, du bist freiwillig gesagt. Viele Leute da draußen, wenn du alleine mit deinem Tesla durch die Gegend fährst.
Ich bin nicht mit dem Tesla durch die Gegend gefahren.
Nein, aber mit so einem Tesla-ähnliches Auto.
Fest und Flauschig präsentiert
Local Hero.
Neue kleine geile Läden in deiner Umgebung.
Imbisse, Fußpflege, Motorradzubehör, Suppenküche, Malerei, Anglerbedarf, Kosmetik und vieles mehr.
Du hast einen kleinen geilen Laden aufgemacht und wir unterstützen und supporten dich.
Entschuldigung, aber ist supporten und unterstützen nicht das Gleiche?
Ja, halt die Schnauze.
Ja, die Schnauze. Ey Jan, ich muss noch eine Urlaubsgeschichte, die mir gerade einfällt, erzählen. Ich war dann in Manchester und natürlich bin ich in einen Gitarrenladen gegangen und habe überlegt, mir vielleicht eine Akustikgitarre zu kaufen.
Oh, was können wir musikalisch von dir erwarten? Olli Schulz unplugged.
Die Gitarrenläden machen ja inzwischen alle wieder dicht, ne? Und also hier in Deutschland. In England gibt es aber noch einige. Und ein Klassiker ist folgendes. Du gehst in den Gitarrenladen und irgendwo in der Ecke sitzt ein Typ und geht derbe ab. So ein richtiger Teufelsgitarrist, der sich aber keine Gitarre kauft, aber gerne mal in den Laden geht, um zu zeigen, was er so drauf hat. Und dann stehen so zwei, drei rum und sagen, damn, he's so good und so, ne? Und dann gehe ich in den Laden rein und es war keiner von diesen Angebern da. Und dann habe ich eine Gitarre gesehen, die ich interessant fand und habe angefangen rumzupicken auf dieser Gitarre. Zwei indische Jungs stehen im Gang, sehen mich und die gucken sich mit großen Augen die Gitarren an und du weißt genau, die haben noch keinen Gitarrenunterricht. Die sind ganz klein, die waren vielleicht so 12 oder so und dann sehen die mich spielen und ich bin mal Hand aufs Herz, ich kann Rhythmusgitarre spielen, aber ich bin kein Fiedler oder habe irgendwelche Skills drauf, die nicht irgendein Typ drauf hat, der 20 Jahre intensiv Gitarre spielt. Ich schreibe meine Songs damit und das reicht auch. Aber für die beiden Kids sah das so aus, als wäre ich irgendeine geile Maschine. Und der eine holt sofort sein Handy raus und filmt mich und der andere kommt auf mich zu und die wollen so ein Video machen, Social Media. Und meinte so, damn man, you're so good, sagt er so mit zu mir so. Und ist so 12 und ich hätte die jetzt in dem Glauben lassen können, weil ich denke, ist auch cool gerade, die denken, aber ganz, wenn die das online stellen, jeder Arsch steht, das ist ein ganz normaler Gitarrist, der da gerade spielt. Aber für die beiden war das halt so, wenn du halt noch nicht so drin bist in der Materie und die waren super jung und fanden das da aufregend im Laden und dann höre ich auf zu spielen und sage, hey guys, honestly, I'm not that good. I'm just a normal, regular guitar player. In what I'm doing, everybody can do this. So, ne? Und der eine hört sofort auf zu filmen und der andere geht sofort weg. Also ich habe den einerseits, und ich habe, das war aber trotzdem besser, die nicht im Glauben zu lassen, dass die jetzt hier irgendwo so ein Genie, ich sehe ja cool aus, wenn ich da die Gitarre habe.
Ja, ich weiß.
Aber super cool aus. Dann habe ich die, und dann waren die auch sofort desinteressiert und sind weggegangen. Aber ich habe gedacht, ich habe das Richtige gemacht. Mhm. Selbst wenn ich denen die Illusion, man muss auch Kindern Illusionen nehmen können.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da muss ich kurz an die Geschichte denken, wo ich mal, fürs ARD-Morgenmagazin eine Quatschreportage gedreht habe, vor vielen, vielen Jahren, und als Weihnachtsmann durch die Fußgängerzone gegangen bin und dann in einem Interview mit einem Kind, wo ich den Kindern irgendwie Geschenke verteilt habe, mir als geplanten Gag den Bart runtergezogen, eine Zigarette angezündet hat. Und dann ist die Mutter hinterher zu mir gekommen, hat sich bei mir beschwert, warum ich dem Kind die Illusion nehme, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Oh. Ja. Weiß ich nicht, was aus dem Kind geworden ist. Ist schon 20 Jahre her. Wahrscheinlich irgendwie Fisch und Pfann, Stammkunde oder so.
Ich auf alle Fälle, ich war im Kino, wollte ich auch noch kurz sagen. Ich habe nur einen Elvis-Film gesehen im Kino.
Oh, wie ist er denn?
Fand ich grandios.
Und auch Tom Hanks mit dieser Maske.
Ja, total gute Story. Alles super. Der ganze Film, also das ist ein 2,5 Stunden Ritt. Ich fand ihn großartig. Am Anfang musste ich mich daran gewöhnen, dass der Typ halt nicht wirklich wie Elvis aussieht. Er geht auch nicht besonders in die Tiefe, aber die ganze Elvis-Geschichte wird aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Ich war nie so ein großer Elvis-Fan, muss man dazu auch sagen. Trotzdem, der Film ist bildgewaltig, hat sich mega gelohnt. Und dann wollte ich natürlich, wenn ich im Kino bin, mir Nachos holen. Mhm. Und dann gehe ich hin und dann sage ich der Verkäuferin, einmal Nachos mit Käse. Und dann sagt die, gibt's seit 2015 in keinem Kino mehr. Hat sie auch so vorwurfsvoll gesagt. Was? Ich so, was? Ja, gibt's bei uns nicht mehr. Ich so, es muss doch noch Nachos geben. Sie so, nein. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt, glaube ich, wirklich keine Nachos mehr in Kinos. Dafür war ich beim
Ey, War on Drugs. Das stimmt doch gar nicht.
Ist vorbei, ist over. Du gehst doch nie ins Kino.
Ich war letztens im Kino. Im Kino und da gab es
Nachos. Es gibt nur noch Popcorn. Jedenfalls am Zoopalast gibt es keine Nachos mehr.
Ach so, aber in Berlin. Ich bin doch in Westdeutschland manchmal im Kino, da gibt es immer noch.
Okay, da gibt es vielleicht noch die alten Maschinen noch aus den 80ern, die eigentlich alle eingezogen werden sollten, weil da irgendwelche Giftöle mit rauskommen in die Nacho-Verarbeitung.
Wo man Nachos und CDs mitmachen konnte.
Genau, wo gleich zwei Sachen auf einmal. Naja, auf alle Fälle war ich dafür beim War on Drugs Konzert in der Verti Hall oder wie das heißt, neben der Music Band, mit der Mercedes-Benz Arena.
Vonovia.
Und da wollte ich mir ein Bier holen und da war eine riesenlange Schlange draußen. Ich denke, warum ist die Schlange so lang? Weil die Burger, Pommes und Nachos mit Käsesoße da in der Halle für Konzerte verkaufen. Und dann stand ich relativ weit vorne bei War on Drugs und neben mir hat jemand Nachos gegessen. Das ist eine völlig verkehrte Welt. Du gehst nicht auf ein Konzert und stehst da mit Nachos vorne oder sitzt da. Das ist Musik, Alter. Du musst wippen. Du musst das irgendwo aufnehmen. Diese Nacho-Packung ist wie so ein Schutzwall, der dich die Musik und die ganze Kunst und alles, was du gerade fühlen willst, nicht aufnehmen lässt. Das ist genauso wie Leute, die aufs Handy gucken. Darüber muss ich auch noch eigentlich reden. Ey. Ich war nämlich bei Coldplay auf dem Konzert.
Ey, aber ich finde Nachos, wahrscheinlich haben die dann am Ende gesagt, entweder haben die Leute Nachos in der Hand und essen Nachos oder ihr Handy. Und wenn sie Nachos essen, verdienen wir wenigstens was daran, dass sie nichts einfach mal so gucken können, ohne was dabei zu machen. Wenn sie ein Handy in der Hand haben, haben wir nichts davon. Es nervt nur. Nachos, da gibt es wenigstens ein bisschen Kohle noch für uns. Vielleicht ist es das.
Ich finde auf alle Fälle, dann rocht das auch überall nach Burger, nach Pommes und nach Nachos in der Konzerthalle. Das finde ich echt, da gibt's Bier und vielleicht eine Bockwurst. Alles andere ist vor einem Konzert einfach nicht angebracht. Ja, und
du musst so Bouncer haben, die dir die Bockwurst auch aus dem Kapuzenpullover rausschütteln, wenn du damit in die Halle rein willst.
Die da rumrennen, genau, mit so einem Bockwurstboiler auf dem Rücken.
Gib die Bockwurst her! Raus mit der Bockwurst hier!
Das ist geil, aber das gab's dann nicht. Und dann soll ich noch was erzählen?
Okay, wie du willst. Mach du.
Ich hatte drei Karten organisiert für Coldplay im Wembley Stadion.
Da wollte ich dich gerade fragen, ich wollte kurz fast schon Intervention machen. Olli, habe ich das richtig gehört? Du bist im Wembley Stadion bei Coldplay? Was ist los? Pop-Olli, jetzt ProSieben, Dienstag die große Show.
Ich habe die ersten beiden Platten von Coldplay wie jeder andere geliebt. Seit Jahren Scheißplatten. Aber ich weiß auch, dass die live eigene Stimmung erzeugen durch diese Armbänder. Mhm. Jeder kriegt ein Armband. Diese Armbänder werden gesteuert in verschiedenen Farben. Alle haben dieses Armband. Wir kamen zu spät, haben kein Armband mehr bekommen.
Oh nein, oh nein.
Und dann, für mich war das aber gut, weil alle reißen die Arme hoch und alle filmen die Armbänder. Es ist unfassbar gewaltig. Sie versuchen mit drei verschiedenen Bühnen auch das Gefühl zu erzeugen, immer noch eine Band zu sein, dann kommt noch irgendein Superstar, dann singt er mit einer Puppe. Nach jedem Lied
geht er singt mit einer Puppe?
Ja, so eine Puppe kommt auf die Bühne und singt dann mit ihm so ein Lied darüber, dass
aus dem Puppenpuff?
Nee, so eine bisschen Jim Hensons mäßige Puppe singt dann mit ihm. Dann redet er wie Bono und ich war auch ergriffen, natürlich auch, weil ich noch mit einem kleineren Menschen da war, der zum ersten Mal auf so einem riesigen Konzert war und es war auch alles irgendwie geil. Ja, mit Klaas, genau. Und dann gucke ich mich um und trotzdem waren da einfach keine Musikfans, sondern nur Pinneberger. Und dann gab es diesen, also gefühlt Pinneberger. Wenn wir in Hamburg sind und sagen, das ist jetzt die Mugge der Pinneberger. Nichts gegen Pinneberger, aber ihr wisst eigentlich, Pinneberger steht was anderes, außer für Menschen, die in Pinneberg leben. Aber es gab immer schon diesen Spruch, die Pinneberger haben es jetzt entdeckt. Und so ist das auch bei Coldplay. Okay. Da sind die Pinneberger, die englischen Pinneberger, alle für. Und dann gibt's, also Chris Martin ist der neue Bono. Und es gibt nach jedem Lied eine Ansage für eine bessere Welt. Es ist die Tour, die am meisten CO2 abbaubar ist. Es gibt keine Plastikbecher. Es wird dann, alle müssen sich umdrehen und für die Leute da hinten singen. Dann muss auch das noch passieren. Es gibt immer eine Nachricht, ey, wir seit 22 Jahren, das nächste Lied spielen wir auf einer ganz kleinen Bühne, aber eigentlich interessieren die Leute nur die Hits. Und dann wird's ganz bitter. Dann gibt's diesen einen Moment, wo er sagt, das nächste Lied, das ist nur für euch hier, heute Abend. Lasst eure Handys drin. Es gibt's tausendmal auf YouTube. Lasst es drin. Dieses Lied, das zelebrieren wir jetzt alle zusammen. Habt ihr verstanden? Ein Lied lang, keine Handys. Und natürlich hört keiner drauf. Mhm. Jeder hat sein Handy an und filmt, obwohl er das 10-mal vorher gesagt hat, weil es einfach nicht mehr zu ändern ist. Und dann bin ich da irgendwie doch euphorisiert, hab mir sogar noch ein T-Shirt gekauft. Irgendwie. Ja, ich habe irgendwie gedacht, ich komme in so ein Shirt.
Cool.
Und jetzt möchte ich ganz kurz einen Einblick in meine Zerrissenheit dir geben. Dann liege ich zu Hause abends, kann nicht schlafen, gehe nochmal ins Wohnzimmer und mache mein Handy an und irgendjemand schickt mir ein Video, was ich dir auch weitergeleitet habe, von Monat von Morrissey in Las Vegas, wo er How Soon Is Now spielt. Und wir haben jetzt oft drüber geredet und jeder weiß es, Morrissey hat wirklich viel Scheiße einfach geredet seit vielen Jahren und provoziert auch gerne. Aber er ist als Künstler und das, was er gemacht hat, für mich immer noch, weil ich Menschen und Kunst trenne, unglaublich. Und dann spielt er da, steht auf der Bühne, 63 Jahre alt, singt How Soon Is Now. Müsst ihr euch mal angucken. Ist eine Aufnahme vom Las Vegas, 2. Juli, wenn ihr jetzt nicht völlig Morrissey-Anti seid. Und er steht da einfach. Die Leute rennen auf die Bühne, umarmen den und der Typ zieht sein Ding durch und seine letzte Platte hatte auch wirklich unfassbar starke Songs. Und irgendwie denke ich in dem Augenblick, scheiß auf Coldplay, Alter. Scheiß auf diese ganze Happy, wir retten die Welt und so. Dabei ist es doch genauso eine kalkulierte Geldmaschine wie alles andere. Und das hier ist der Real Deal, Alter, Morrissey. Was natürlich auch nicht stimmt, aber einerseits fühlte ich mich dann, habe ich mir das ganze Konzert angeguckt aus Las Vegas, kann man sich angucken, und fühlte mich dem so hingezogen, habe irgendwie gemerkt, das ist das Duellieren in einem selber. Einerseits diese totale, die Welt ist verloren, so was Morrissey so bringt, und einmal Coldplay mit dieser, come on, wir sind eine Familie, jeder hier heute Abend ist Mensch und so. Und trotzdem gucken alle nur auf ihr Handy und spielen sich das so noch vor. Naja, deswegen packe ich jetzt einen Song von Morrissey.
Nicht im Ernst, das ist normalerweise mein Spezialgebiet.
Ja, ich packe von, und This Knockabout World ist die Single von der letzten Platte gewesen. Und es ist ein wahnsinnig gutes Alterswerk, diese Platte, mit auch wirklich guten Texten. Und was der sonst so macht, ey, ganz ehrlich, er hat die Freiheit zu labern, was er will. Es geht mir auch nicht darum, den jetzt zu glorifizieren oder das toll zu finden oder jetzt damit zu provozieren, dass ich Morrissey gut finde. Aber ich fand das dann irgendwie in dem Augenblick nachts, nach dem Coldplay-Konzert, 2 Stunden später, ergreifender, mir kurz diesen Song anzuhören, How Soon Is Now, der auch immer noch einen der größten Texte hat, meiner Meinung nach, den ich, als ich zum ersten Mal mit 17 den übersetzt habe, wirklich gedacht habe, das bin ich, das fühle ich. Wir machen alle Fehler, wir sind alle Menschen, wir müssen auf diesem Planeten klarkommen. Und How Soon Is Now von den Smiths packe ich jetzt einfach auf die Liste noch, die beiden Songs. Das, ja, weiß ich gar nicht.
Ja, lass mich mal kurz anknüpfen, weil jetzt haben wir schon so ein paar Bereiche berührt. Morrissey, Las Vegas, Coldplay, den Elvis-Film. Weil ich habe nämlich begleitend dazu, ich habe den noch nicht gesehen, den Elvis-Film. Ich habe es nur in der Vorschau gesehen. Musst du dir angucken. Ja, soll sehr gut sein, ich weiß. Aber ich habe einen anderen Film gesehen, der aber auch was mit Elvis zu tun hat, nämlich in der Arte-Mediathek, die Roy Orbison-Biografie. Und Roy Orbison bislang immer nur so als, Unchained Melody ist, glaube ich, von ihm und so ein paar andere.
Das ist anscheinend Pretty Woman.
Pretty Woman, genau, der Klassiker, den wirklich jeder kennt.
I drove all night.
Genau, und das war wirklich ganz spektakulär, weil das fällt einem nur auf, wenn man es wirklich mal in so einer Doku gebündelt sieht, was das für ein wahnsinnig guter Sänger war. Und was der für eine unfassbare Bühnenpersona aufgebaut hat, die sehr nah an ihm dran war. Ein wahnsinnig angenehmer Mensch muss das wohl gewesen sein. Und dann ist mir am Ende des, also erstmal eine tolle Biografie, lohnt sich wirklich sehr, ist noch in der Arte Mediathek, die Biografie von Roy
Orbison. Habe ich noch nicht mitbekommen, muss ich mir sofort angucken.
Und dann mündete der Film, und da ist mir wirklich alles aus dem Regal gefallen im Kopf, weil ich das völlig verdrängt hatte, dass Roy Orbison natürlich am Ende seines Lebens, er ist quasi gestorben als Mitglied welcher Band?
The Traveling Wilburys.
The Traveling Wilburys. Und die Älteren werden das wissen, die Jüngeren vielleicht nicht. Es gab mal eine
Bob
Band.
Dylan, mit Tom Bob Petty, Dylan, George Harrison.
George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison und Jeff Lynne waren, glaube ich, die fünf.
Ja, ja, genau, die waren dabei. Das war alles aber auch in der Mitte der 80er Jahre, wo das auch ein bisschen gestruggelt hat bei einigen dieser Künstler.
Ja.
Und die auch eigentlich, aber auch Bock hatten, Bob Dylan jedenfalls.
Aber überleg mal, du
hast die Bock hatten. Es gibt auf alle Fälle eine Doku davon, wie Bob Dylan im Auto sitzt und fährt mit Tom Petty und einer hat so eine Kamera noch dabei. Mhm. Es gibt unglaubliche Aufnahmen davon. Und das Roy Orbison ist dann leider nach der ersten Platte gestorben. Ein unfassbar auch melancholischer, depressiver und zerrissener Charakter, der aber wirklich unglaubliche Lieder gesungen hat. Mm. Und der eigentlich eine düstere Variante von Elvis auch ein bisschen
war. Ja, beziehungsweise er war letztlich Inspirationsquelle auch für Elvis. Also ja. Roy Orbison ist eigentlich der Mann, auf dessen Schultern auch Elvis gestanden hat. Und von den Traveling Wilburys, weil mich das so geflasht hat am Ende, weil ich, das gibt's doch nicht, das habe ich völlig vergessen. Ich wusste, dass es die Band mal gab und dass es irgendwie, aber das hing noch so Ende der 80er, Anfang der 90er war das so, ach ja, das ist ein bisschen uncool und so. Und jetzt guckst du dir das an und denkst so, what? Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison, ne? Roy Orbison in einer Band?
Und ja, Jeff Lynne, ja, Wahnsinn. Gut. Eine und Wahnsinn. Haben zwei Platten, glaube ich, nur zusammen gemacht. Ja. Relativ kurzlebiges Projekt gewesen, aber
George
End of the Line, to End of the, welchen Song packst du auf?
End of the Line und Handle with Care, die beiden größten Hits, also einfach so ein bisschen Musikgeschichte. Und Roy Orbison ist der, der eigentlich immer die geilsten Hooks singt und auf die man im Grunde genommen wartet man immer auf die Stellen von Roy Orbison. Und jetzt, wo ich ihn in der Doku mal gesehen habe, wie er da singt und auch, der hat so eine spezielle Gesangstechnik, der sah aus, als hätte, würde sich, der hat nur den Mund bewegt das, und da kamen nur die Töne raus.
Der sah aus wie eine Fliege, der hat ja immer die Sonnenbrille aufgehabt
auch.
Also regungsloses Gesicht und dann kam aber diese Stimme da raus und hat auch wirklich, trifft einen, habe ich auch erst sehr spät entdeckt, habe ich auch für einen diesem klassischen 60er Jahre Rock'n'Roll Sänger, sagt man jetzt nicht Rock'n'Roll, lange Zeit jedenfalls verkannt, was für ein Typ das war.
Ja, naja, so viel zum Thema Musik und weil wir im Urlaub wir hatten wenig Kontakt, wir haben uns ab und zu mal geschrieben und irgendwie uns Videos hin und her geschickt und so, aber erfrischend wenig Kontakt, aber jetzt gar nicht so, dass ich gedacht habe, muss jetzt sein, aber wir haben am Anfang des Urlaubs, erinnerst du dich daran noch, als die neue Jochen Distelmeier-Platte rauskam, auf die wir ja schon, also alle, die vor der Sommerpause da waren, schon dabei waren oder noch dabei waren, die werden sich daran erinnern, da haben wir so ein bisschen drauf hingefiebert, jetzt war die neue Jochen Distelmeier-Platte in unserem Urlaub da und ich habe mir dazu nur einen Satz aufgeschrieben, Jochen Distelmeier, wie hetero kann man eigentlich sein? Und das ist wirklich eine der heterosexuellsten Platten aller Zeiten und ich muss jetzt meine Worte sehr genau wählen. Also ich finde Jochen Distelmeier einen tollen Künstler und ich weiß, gibt da irgendwie ja auch Verbindungen und so und wir haben oft auch Blumfeld und Distelmeier Sachen gefeatured, aber ich habe das Album nur sehr schwer ertragen, weil es wirklich so eine ganz schwülstige, sehr heterosexuelle, Liebe suchende, ich beschreibe meine Gefühle Nummer ist, aber ohne, dass da noch irgendwie meine Ecke abgebrochen ist, ab und zu mal textlich oder musikalisch. Es ist wahnsinnig schwer auszuhalten. Und
man hat immer so einen hohen Anspruch an ihm. Das liegt an diesen Blumenfeld-Platten ganz einfach. Die Nummer, jede Platte an sich, ist ja einfach diese 6 Blumenfeld-Platten, die er gemacht hat, sind so ein geschlossenes Werk von der jungen Wut bis zu allem. Da ist ja auch Liebe mit drin gewesen. Älter werden dann der Weg zur Natur und also die letzte Platte. Und danach kamen jetzt einfach Pop-Alben und nicht mehr so ein Konzept, wie man sich das gerne gewünscht hätte, glaube ich. Nochmal so ein Album, was politisch auch ist oder was die Dinge beim Namen nennt. Aber das ist nun mal auch eine Sache, die man leider akzeptieren muss, dass Künstler für sich entscheiden, einen Weg zu gehen. Mhm. Und
ja, aber ich habe das Gefühl, er hat es versucht. Er hat dann teilweise irgendwie da so Buzzwords mit eingebaut und so angespielt. Manchmal ist es wirklich leider sehr schwer auszuhalten. Und dann haben wir uns nur kurz hin und her geschrieben und waren beide relativ schnell einer Meinung, dass ich fand das wahnsinnig.
Man hat so eine große Anspruch dann immer auf die Platten von dem und wird dann irgendwie enttäuscht, weil man dann doch denkt, das muss oder so sein oder ähnlich.
Hey, noch einen kleinen Urlaubstipp, den habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich in diesem Urlaub, ich bin ja viel rumgefahren und war wirklich, also alles, ich habe wirklich alles gemacht. Von so einem Best Western spontan reingefahren, bis hin in ein richtiges 3-Sterne-Hotel, wo es Frühstück gab. Und zwar frisch gepressten Orangen- und Grapefruitsaft. Und das ist ein kleiner Tipp für alle Leute, die sich auch mal überlegen, eines Tages mal einen Hotelurlaub zu machen. Mein erster Hotelurlaub, bin ich ganz ehrlich, war 24 oder sowas. War das für uns budgetär drin, dass wir in unserem Urlaub
Wir haben nie im Hotel geschafft.
Nie im Hotel, never. Nein,
Campingplatz. Man hat sich immer im Spanienurlaub eine Pension gemietet und das war äußerst rudimentär. Also eine Pension heißt damit, eine Ferienwohnung, meine ich doch. Und das war eine kleine, das war in so einem Hochhaus Schloss und wo ganz viele Touristen drin waren. Und man hat da drin geschlafen abends. Tagsüber war man am Strand, abends ist man irgendwo essen gegangen. Ansonsten war man in einer rudimentären Behausung. Da war nichts mit irgendwie...
Da war gar nichts.
Okay. Luxus. Also, genau. Nee, gar nichts. Es war eine Wohnung mit Stein, wo ein Holztisch im Wohnzimmer
war. Früher war es echt hart. Inzwischen jetzt...
Es war hart. Wir haben wie gelitten, ja, wie die Schweine.
Nur damit
ihr das auch mal wisst.
Es ist trotzdem was aus uns geworden. Wir sind ja trotzdem... Haben es ja überlebt.
Wir sind durch die Scheiße gegangen.
Was dich nicht umbringt, macht dich hart.
In unserer Jugend, da haben wir noch mit Dreck gespielt. Da sind wir noch mit Scheiße beschmiert, ja, worden vom Bauern. Weißt du, Vogt, und dann gejagt worden.
Vogt,
und
damit, was ist das? Schlag in den Nacken kannst du haben. So ja, war das.
Wir wurden noch vom Lehrer früher mit Scheiße beworfen.
Das war eine ganz krasse Übergangsphase von Züchtigung bis hin zu so einem Resozialisierungskonzept, wo man den Schüler...
Das nur in unserer Generation, das kennen die anderen Generationen.
Die vor uns wurden geschlagen und die nach uns wurden gepampert. Und wir wurden mit Scheiße beschmissen.
Wir wurden mit Scheiße...
Darf ich mal kurz meinen Tipp loswerden? Mhm, also, ich war in dieser... Ich hatte ungefähr 25 Stops, weil ja die Reichweite von so einem Elektroauto ist ja noch nicht so weit, wie das immer in den Papieren drinsteht. Man hält meistens nur so 250 Kilometer durch. Und dann musste ich also oft in Hotels sein und oft auch übernachten, weil der Wagen über Nacht aufgeladen hat. So, und jetzt kommt's. Wenn ihr am Hotelbuffet seid und Bock habt, neben einem Café, einem Cappuccino oder sowas, morgens was zu trinken, was Frisches, da gibt es oft die Wahl zwischen Orangensaft und Grapefruitsaft. Und das Problem ist, der Orangensaft, der wird oft gewechselt. Der Grapefruitsaft hingegen wird nie gewechselt. Wenn ihr euch also morgens unter dem Deckmantel eines gesunden Drinks ordentlich einen in die Birne ballern wollt, dann nehmt immer den Grapefruitsaft, weil der stand oft eine Woche auf der Heizung und dann entweder hat es so einen kohlensäureartigen Untertouch. Oder
den trinkt den keiner und ich finde, das reißt dir gleich morgens die Speiseröhre auf.
Aber es ist eigentlich immer Alkohol drin, weil Grapefruitsaft wird nie gewechselt. Grapefruitsaft am Hotelbuffet steht hier, ist der Killer, weil der wird nie gewechselt.
Der wird immer nachgekippt, nur immer raufgekippt.
Ja, wird immer was raufgekippt und unten, das ist so wie so ein Hermann-Teig. Unten entwickelt er so ein Eigenleben. So Grapefruitsaft-Sediment. Das erste, was du trinkst, ist eigentlich immer mit ordentlich Prozente drin. Wie so ein Likörchen eigentlich am Morgen. Und alle denken, du bist der gesunde Typ, der sich morgens so einen bitteren Grapefruitsaft reindrückt für die Vitamine. In Wirklichkeit willst du einfach nur vor 8 besoffen sein.
Ja. Okay, weil das so gegoren ist, ne?
Ja.
Wieder gut. Tipps mit Jan Böhmermann.
Also niemals den Grapefruitsaft trinken, sondern immer entweder einen frischen bestellen, frisch gepresst, aber dann müsst ihr auch sehen, dass er vor euren Augen gepresst wird. Und never ever den aus dem Glas, weil wird nie gewechselt. Wird nie gewechselt. Wollte ich nochmal, kleiner Tipp. Gut. Wenn ihr Hotellerieangestellte innen seid, wechselt doch mal den Grapefruitsaft zur Abwechslung. Wie wär's mal?
Dann haben die nicht morgens gleich einen Sitzen und stehen pöbelnd irgendwie.
Ja, genau. Überlegt mal, denkt mal an eure Gäste mal.
Jan, lass uns noch, bevor wir diese Sendung gleich abbinden, beschließen, einen Ausblick auf die nächsten Sendungen geben.
Stopp.
Was können unsere Hörer erwarten?
Wollen wir nicht einen kurzen Break machen und gleich nochmal zurückkommen, weil...
Was können unsere Hörer erwarten? Das war die Frage.
Ja, das ist eine gute Frage, aber lass uns doch kurz noch eben einen Break machen und dann, ich würde gerne noch einmal auf Toilette gehen, weil ich habe jetzt zwei große Gläser Wasser getrunken und muss wirklich sehr nötig auf Toilette und dann kann ich mich ganz ausführlich... noch hier der Ordination widmen.
Komm, wir hängen auch noch mal 20 Minuten ran für die Leute. Wir machen noch mal ein
bisschen. Wir ziehen noch mal ordentlich durch. Heute die große, die Doppel-LP von Fest und Flauschig.
Die Doppel-LP. Warte mal. The Wall heißt die Folge heute, weil das auch ein Doppel-LP ist.
Ja, weiß ich
Obwohl,
nicht.
Obwohl, nee, das ist nicht gut wegen...
Roger Waters, ne?
Roger Waters, ne?
Ist auch scheiße, wenn du einen in der Band hast, der irgendwie durchdreht und dann alle...
Oh, naja, also, der ist ja 30 Jahre nicht mehr bei Pink Floyd. Ach der so. Macht halt sein The Wall-Gedöns irgendwie seit Jahren, baut da selber die Bühne auf, reißt die ab. Roger Waters. Wir machen gleich noch ein bisschen.
Wir machen gleich noch ein bisschen. Wir kommen zurück. Und dann
wir sind zurück. Es ist auch ganz gut, wenn wir vor die erste Sendung gleich so eine Stunde, 20 Minuten machen. Dann sagen die Leute, oh, wie geil, wieder volle Pulle und so. Und dann können wir es wieder im Schleifen lassen.
Ja, und ein Firewall auch gegen die neu dazugekommenen, weil ich weiß ja nicht, wie das beim Spotify, die haben wahrscheinlich im Sommer wieder den Algorithmus umgestellt. Das ist irgendwie, werden da wieder, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie unter 20 feminin identifizierend und irgendwie selbstständig, aber auch Mutter von drei Kindern seid und ihr zum allerersten Mal diesen Podcast in eure Timeline bei Spotify gespielt bekommt, dann liegt das daran, dass der Algorithmus mal wieder umgestellt wurde. Und das tut uns wahnsinnig leid für alles, was ihr jetzt anhören musst bis hierhin. Die ersten Folgen von Fest und Flauschig nach Pausen werden immer als eine Art Firewall gestaltet, um die Menschen wieder auszusieben und wirklich nur ein hartes Kernpublikum zu schaffen, was mit uns durchs Feuer geht.
Das mit, und das auch mal so ein klein, wenn man ein Satz nicht perfekt ist oder ähnlich, der auch darüber hinweg sieht.
Ja, ne, wenn man einer aufhört zu rauchen zum Beispiel oder dann wieder anfängt mit dem Rauchen.
Du hast mich gar nicht gefragt, was mit meinem Rauchen
ist. Ja, frage ich dich gleich. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig.
Die Frage ist aber trotzdem, ich will es noch einmal stellen, damit wir sehen, was können unsere Hörer nach der Sommerpause erwarten von uns?
Alles klar.
In diesem Podcast.
Das, ja? Da wird jetzt, werden wir euch gleich einige Überraschungen verraten. Wie lange geht es überhaupt noch weiter mit Fest und Flauschig? Wie ist der aktuelle Vertragsstatus bei Spotify? All das klären wir jetzt gleich, liebe Medienjournalistinnen und Medienjournalisten, nach einem kurzen Break.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, mach ich nicht. Elmshorn, nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Ja, ihr habt gedacht, wir sind schon vorbei, aber nee. Hier gibt's noch mal einen Nachschlag. Hier
nee, wir sind noch nicht vorbei. Wir sind Verlängerung, jetzt Elfmeterschießen noch, bis zum Schluss, Golden Goal.
Wir tun so, normalerweise war das früher Standard. Früher haben wir 3-4 Stunden, wie Bruce Springsteen, haben wir 3-4 Stunden Podcast gemacht, solange wie der gespielt hat. Ich habe mir eine überteuerte Karte gekauft für nächstes Jahr Bruce Springsteen. Ich glaube, das letzte Mal, dass man ihn sehen kann mit der E Street Band im AOL-Stadion. Mhm. Oder nee, heißt es gar nicht mehr. Wieder Uwe Seeler ist gestorben.
Oh Mann, Uwe Seeler ist gestorben. Mein lieber Kollege William Kohn ist gestorben. Das hat mich echt getroffen. Das war wirklich.
Sind einige gestorben, aber Uwe Seeler war nicht schön. Bei Uwe Seeler hat es wirklich auch so viele erwischt. Nichts, also ich, ganz kurz zu Uwe Seeler mal, weil den man, wenn man den mal kannte, wusste, das war einfach eine ehrliche, reine Haut und einer von den guten Menschen. So ein gut geboren, also ein Mensch mit einem guten Herzen. Und mir hat gerade ein Freund auch erzählt, dass der noch vor 2-3 Jahren, weil er beim, in Bremen im Stadion war, mit dem damaligen, so einer seiner besten Freunde war auch ein Bremer, und dass auch da alle gejubelt haben bei ihm, weil er nun mal wirklich auch über die Grenzen und jede Art von Lokalpatriotismus hinweg einfach die Herzen berührt hat mit seiner Art und auch seinem trockenen Humor. Hat mich berührt. Wunderschöne Rede von Olli Dittrich.
Wollte ich gerade sagen, hat eine ganz tolle Trauerrede
ganz,
gehalten.
Ganz, ganz tolle Trauerrede gehalten. Sehr charmant auch. Nicht nur traurig, sondern auch eine Geschichte erzählt, die wir alle kennen, glaube ich, wenn man jung ist und noch sich erträumt, man ist dieser Star, den man da anhimmelt, sei es ein Fußballer, sei es ein Musiker, und sich in seinen Träumen in diese Welt hineinziehen lässt, wie das wohl ist, dass wenn man das selber ist, wenn man dieses Tor schießt, wenn man dieses Lied schreibt, ganz, ganz berührend gewesen.
Ja. Ja, das war nicht nur ein schöner Sommer, du hast völlig recht, ja. Ich wollte noch so ein paar organisatorische Sachen loswerden.
Ich auch, was können die Fans erwarten?
Ja, also ich möchte erstmal mich optisch komplett verändern. Nee, aber ich habe wirklich, weißt du, ich habe im Sommer sonst immer meinen Bart wachsen lassen, und ich habe dieses Mal gedacht, ich mache das andersrum. Ich rasiere mir jetzt, so oft es geht, mein Bart, weil ich war in so einem komischen Organisationsmodus, hatte andauernd das Handy auf, um irgendwie die Elektroautostrecken zu checken, und habe gesagt, okay, ich bin jetzt 40? Wie alt bin ich? 41.
41 bist du.
Ich werde 42 nächstes Jahr. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt vielleicht in so einem Alter, wo ich nicht mehr den Bart wachsen lassen sollte, sondern ihn mir regelmäßig rasiere. Aber es ist leider immer noch, ich habe es dann nicht durchgehalten, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist. Und da wollte ich dich mal fragen, weil du bist ja ein bisschen lebensälter, erfahrener. Wie ist da deine Politik zurzeit? Wie ist auch deine Rasurpolitik? Bist du im Bereich Nassrasur unterwegs? Oder
Ich habe wachsen lassen in Schottland und England, damit mich die Leute auf der Straße nicht erkennen. Nein, also ich habe einfach, und es ist dann auch nicht, das sieht bei mir, also ich habe wirklich einen schwachen Bartwuchs, das weiß man ja auch. Ich habe hier ein bisschen meinen Oberlippenschnubbi da immer so ein bisschen. Aber was auf alle Fälle komisch ist für alle Leute, die mich öfter sehen, wenn ich mich komplett glatt rasiere, kein Oberlippen, wenn gar kein einziges Haar, das finde ich auch seltsam, finde ich auch merkwürdig.
Nee, aber ich finde das nicht, weil eigentlich mache ich das wirklich nur aus Faulheit, rasiere ich mich nicht.
Nee, ich finde, da gehört irgendwas so ein bisschen, weil dann verdeckt man auch, man sieht so, ich finde, der Alterungsprozess ist so gnadenlos, wenn man gar keinen im Gesicht hat.
Nein,
aber es gibt zwei Arten von Älterwerden bei Männern. Die einen fangen an, so Giorgio Armani, nur noch schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, also so ganz einfach, rudimentär und komplett rasiert und immer die Haare nach hinten gegelt. Ja. Das ist der eine, sauber. Rolf Eden ist gestorben, fällt mir dabei gerade ein. Auch noch.
So, Leute,
fällt mir bei diesem Look gerade ein. Und dann gibt es natürlich die im Alter mit Vollbart zurück zur Natur, obwohl sie nie im Wald gelebt haben, aber so aussehen, das ist ja der zweite Weg dann, oder auch der gepflegte oder ungepflegte Bart.
Ja, ich möchte so einen schönen Mittelweg, also einfach offen altern, das ist ja wirklich ein Projekt seit eigentlich Beginn, sich dem Publikum zur Verfügung stellen als Spiegel ihrer selbst, weil in meinem Gesicht sehen sie ihren eigenen, sie glauben, guck mal, der altert, aber vergessen dabei, dass sie es natürlich auch tun.
Ja, Was habe ich mir vorgenommen für die neue Staffel? Ich will mir mit dem Herzen reden, auch wenn es manchmal unangenehm ist.
Ja, das schlabbert doch so, wenn man mit dem Herzen redet.
Das schlabbert so. Aber wieder ehrlicher werden, zurück zu mir selber finden in der Sendung.
Oh. Bitte nicht, Alter. Keine, nicht noch eine Selbstfindung. Bitte
ich möchte mehr, dass wir die Sendung mehr, dass wir jeder so, auch so Blöcke kriegen, 20 Minuten, wo er dem anderen erzählen kann, wie er sich gerade fühlt. Und das auch öffentlich machen. Weil es ist, glaube ich, ganz interessant für die Hörer. Wenn wir bevor wir anfangen mit den Themen, die wir uns aufschreiben, 20 Minuten, jeder hat 20 Minuten natürlich, sagt, wie er sich mit dem anderen gerade fühlt, wie die letzte Woche war, weil wie die Sendung letzte Woche war, was der Bitteres nach kleben geblieben ist, was aber auch positiv in Erinnerung geblieben.
Ja, man fängt mit dem Positiven an, damit das Bittere, was danach kommt, nicht so hart reinhaut ins Kontor. Ich habe das Gefühl, manchmal
bei dich so mal auch ein bisschen, ganz kurz, dich ein bisschen, also, weil du bist bremsen. Ja der Profi von uns, nicht bremsen, sondern aus deiner Komfortzone zu holen, dich weg von diesem Professionellen oder auch, wenn es mal ins Eingemachte geht, wenn du so, dann driftest du so ins Ironische ab und so.
Passiert aber nicht ich mehr. Hör ich ganz auf.
Will ich nämlich auch, weil ich habe mir nämlich natürlich deine Kochsendung angeguckt. Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht ein bisschen auch mich mit dir auseinandersetze, mit meinem Partner und ich denke, wie kann ich dir helfen? Denke ich wirklich, wie kann ich dir mit dem Podcast helfen, was du mit in die Fernsehwelt nimmst?
Ja.
Und da habe ich überlegt, vielleicht tatsächlich noch Herzlichkeit, ein bisschen mehr Herzlichkeit, ein bisschen mehr Wärme. Und dann, wenn wir das hier machen, dass du einen kleinen Müllbeutel voll mitnimmst, mit in die, von der Herzlichkeit und der Ehrlichkeit auch.
Aber dann
weil ich habe überlegt, du hast ja bei dieser Kochsendung mit Ina Müller und da habe ich mit Lady Bitch Ray gesehen und mit Klaas natürlich. Da geht es ja auch darum, dass du zwischenmenschliche Gespräche mit denen führen sollst. Und manchmal stockt das noch ein bisschen.
Weil ich zu tun habe währenddessen, ich muss kochen und muss ein Gericht hinbekommen, was einigermaßen schmecken soll. Das ist ja der Trick.
Dann hör doch mit dem Kochen auf und mach einfach mal die Personality-Show, wo du mit den Leuten nur redest.
Ich weiß es nicht, das wäre mir zu langweilig. Ich muss währenddessen irgendwas machen. Aber es ist ein guter Hinweis. Aber wenn du mir dann ein bisschen Zwischenmenschliches mitgibst, ist das dann bei dir nicht, fehlt das bei dir dann nicht?
Nee, ich kann ja von dir was adaptieren, vielleicht ein bisschen professioneller. Zum Beispiel habe ich dann auch so in dieser Quiz-Sendung da mit Joko erzählt, da haben wir Verstecken in einer Sendung gespielt und da meinte ich, das ist mir mal so passiert und es war eine wahre Geschichte. Das verwirrt natürlich die normalen Zuschauer, wenn ich erzähle, ich habe mich beim Verstecken mal in Scheiße gelegt. Und das erzähle ich dann, das will keiner in der Quiz-Sendung hören. Und dann denke ich, Jan würde das nicht machen, der kennt die Gratwanderung besser.
Ja, das stimmt. Und ich drehe mich zum Beispiel auch immer in die Kamera. Also ein guter Tipp ist, also wenn ich mal so, wenn du mal das nächste Mal im Fernsehen bist, versuch dich immer in die Kamera zu drehen, wo das rote Licht oben leuchtet.
Oh, weißt du, was so peinlich ist, Jan? Mal ganz ehrlich, ich habe die nächste Sendung jetzt moderiert und ich glaube, das war das größte Problem, weil ich bin so aufgeregt beim Moderieren, weil ich das so wenig mache, dass ich einfach drauf losrede und Richtung Publikum oder in irgendeine Richtung gucke, wo noch nicht mal eine Kamera steht. Und dann auch einer sagt, Gott, du musst wenigstens, weißt du was, wenn du es nicht weißt, welche Leuchte ist, das können wir machen, wurde mir dann gesagt. Wir können die Kameras ja umstellen, aber schau wenigstens in irgendeine Kamera. Weil ich das wirklich, ich denke dann zu viel als Bühnenmensch und denkt dann so, ich rede jetzt mal. Das ist ja fürs Publikum hier. Ist natürlich für die Leute da draußen. Und das habe ich nicht genug, glaube ich.
Naja, aber ist Work in Progress. Das sind ja diese kleinen Fehler, die es zu liebenswerten machen.
Ja.
Apropos kleine Fehler. Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen. Und zwar haben die gesagt, wir dürfen nicht von Spotify weggehen bis in drei Jahre müssen wir bleiben bei Spotify. Und ich habe versucht, da juristisch was zu machen, aber es ist nicht,
wir ich kommen dachte nicht raus. Zwei.
Drei.
Drei.
Drei. Spotify sagt 3.
Okay. Kann man da nochmal nachverhandeln? Erstmal auf 2 runter?
Das weiß ich nicht genau, aber wie kommen wir da irgendwie raus aus der Nummer?
Alter, dann bin ich 51 in 3 Jahren.
Ja, hoffentlich. Oh. Hoffentlich.
Also wenn ich das durchhalte natürlich.
Wenn du das körperlich durchhältst. Ich habe Marilyn Manson gesehen, da habe ich schon gedacht, ob das noch, wie lange das noch. Hast du es gesehen, dass die Fotos von dem?
Ja, aber jetzt sag bitte nicht, ich sehe aus wie Marilyn Manson.
Sie sehen aus wie Marilyn Manson.
Leute sagen, ich sehe aus wie Marilyn Manson.
Wer sagt, du siehst aus wie Marilyn Manson?
Du siehst ja nicht aus wie Marilyn Manson. Könnt ihr uns eingefangen? Ich habe einen ganz großen Wunsch. Wir haben ja heute persönliche Sachen über unseren Urlaub erzählt. Schickt mir bitte keine Nachrichten jetzt, dass ihr auch schon mal in Schottland war und wo man da nochmal hingehen sollte, weil ich war jetzt gerade da und fahre jetzt nicht nochmal hin. So Geschichten, wenn man es erzählt, so, ey, wenn du da bist, ich kenne jetzt den Rahmenladen, ist mir scheißegal, habe ich bis dahin wieder vergessen. Und oft geht es auch nur darum, dass der mir jetzt auch nochmal einer erzählen will, dass er auch schon mal da war. Das ist doch geil, dass du auch da warst. Vielleicht höre ich mir das irgendwann mal in deinem Podcast. Aber es bringt jetzt nichts mehr, nochmal eine Mail zu kriegen, dass ich jetzt nochmal in Manchester dahin gehen müsste, weil ich bin ja gar nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Das,
viele denken, ich bin jetzt noch da.
Vielleicht. Und wenn ihr mir Elektroauto-Tipps schicken wollt, macht das bitte gerne. Ich interessiere mich da sehr für. Ich bin nämlich ein Typ, der fürs Volk arbeitet. Ich interessiere mich für euch. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Scheiße.
Ich wollte dir noch eine Frage,
ach so,
eine philosophische Frage stellen.
Ja, ich will dir auch noch eine Frage stellen. Wenn du zwei Ladesäulen hast, auf der einen ist ein Aufkleber drauf, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft, und auf dem anderen ist der Aufkleber drauf, nicht gefördert. Zu welcher Säule fährst du?
Ich habe keine Ahnung.
Vor allem zu der, wo nicht der Aufkleber drauf ist, dass es vom Staat gefördert ist. Weil die sind 17 Jahre, stehen die da rum am Arsch der Welt auf irgendeinem scheiß Parkplatz, zugeschissen, nichts funktioniert, Kupferdiebe haben die Kabel geklaut. Diese Säulen funktionieren nicht. Geh zu Ionity oder zu Tesla Supercharger, aber nie zu den geförderten Säulen. Gehe nicht zu den geförderten Säulen.
Weil die nicht
Säulen
gewartet werden?
Weil die irgendwann mal vor 80 Jahren dahingestellt wurden, als es losging, und dann haben Leute Förderung abgegriffen.
Das keiner Ding läuft seit drei Jahren.
Nein, mit den keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wo die überhaupt stehen. Die funktionieren immer nicht. Die sind total scheiße mit so Windows 11 Displays und sowas. Voll der Fick, Alter. Und sobald du über die Grenze rüberfährst, in Holland, mega moderne Ladestationen. In Frankreich, überall Ladestationen, mega geil. In Portugal, die sind so weit vorne, die haben mit Ladeinfrastruktur angefangen, als es in Europa noch gar keine gab, sodass sie ihren eigenen Standard haben. Also du kannst in Portugal nicht mit den
RFID-Karten. Ich bin durch England gefahren, da ist jede Autobahnraststätte einfach eine Mall. Da gibt es einfach alles, was du willst. Da gibt es auch genug Ladestationen. Ja. Ich bin in Schweden gewesen, da gibt es an jeder Tankstelle einen Hotdog-Stand mit einem gut gelaunten oder einer gut gelaunten Verkäuferin. Es ist auf alle Fälle ein anderes Level. Ich wollte nicht das erzählen, aber eine bittere Erkenntnis im Urlaub ist auch, wir sind ein komisches Volk.
Wir sind ein komisches Volk.
Wir sind echt ein komisches Volk. Was? Ich war dann auch in London am letzten Tag erst mit einem Italiener neben mir, drei Mädchen, die waren vielleicht so Anfang 20, und die Kellnerin hatte echt viel zu tun, und dann zahlen die getrennt und diskutieren vor ihr, dass die eine ja beim Salat mitgegessen hat, und das ist einfach so deutsch. Und ganz ehrlich, ich weiß, ihr habt alle nicht viel Geld, und eure Eltern sagen euch das, dass man getrennt zahlen muss, weil es gibt nur Ärger, aber könnt ihr nicht danach euch mit dem Bon hinsetzen und in Ruhe das im Café machen und die arme Kellnerin da nicht irgendwie mit an dieser ganzen Scheiße mit teilhaben lassen? Es ist unangenehm, und es gibt ganz viel, egal. Es ist ja, aber ich wollte nämlich
nicht philosophische Frage damit kommen. Wolltest du die philosophische Frage zum
Abschluss stellen? Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben ein Déjà-vu gehabt? Mal ganz ehrlich, als Kind hat man so viele Déjà-vus. Und im Laufe des Lebens verschwinden Déjà-vus immer wieder. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben wieder in London ein Déjà-vu. Vielleicht bin ich einfach schon mal durch die Straße gegangen. Aber es gab dieses Gefühl. Und das Gefühl eines Déjà-vus, das hatte man früher in der Schule oder in der Turnhalle so häufig. Und es verschwindet im Laufe des Lebens. Und ich würde mich interessieren, warum man immer weniger Déjà-vus hat, obwohl man doch immer älter wird.
Stimmt, man müsste eigentlich immer mehr doppelt gesehen haben. Aber ist nicht ein Déjà-vu dieser Effekt, dass man die Sachen, die man denkt, schon mal gesehen zu haben, in Wirklichkeit gar nicht gesehen hat?
Ja, das ist ja so schwer rauszufinden, keine Ahnung. Aber man denkt, das habe ich hier schon mal erlebt, ich war schon mal hier. Und du bist 9 Jahre alt.
Das kann also nicht
sein. Und jetzt bist du 48 und hast keine Déjà-vus mehr, weil ich war so überrascht davon.
Weil du weißt, dass du schon mal überall warst. Weil du das weißt, dass es eigentlich nicht sein kann, weil du warst da ja schon mal. Also das Gefühl ist einfach weg vielleicht. Gute Frage, vielleicht haben wir nächste Sendung einen Neurologen oder eine Neurologin, der oder die uns das erklären kann. Können wir auch offen sagen, wir sind nicht nur verpflichtet worden von Spotify, wir müssen weitermachen bei Spotify. Das ist die erste schlechte Nachricht für alle. Ja. Und die zweite schlechte Nachricht ist, wir treffen uns jetzt am Dienstag und wir machen neue, am Tag deiner großen ProSieben-Triumphes, machen wir neue Fotos. Wir müssen neue Fotos machen, weil wir in den letzten 6 Jahren bei Spotify so verändert haben, so schlecht gealtert sind, dass die Leute teilweise uns einschalten, weil sie denken, reden zwei hippe Mitzwanziger über coole Raps.
Ich habe keinen Bock auf die Fotos.
Ich auch nicht.
Ich habe keinen Bock auf die Fotos.
Ich auch nicht, aber ich finde...
Ich werde es dem Fotografen oder Fotografin schwer machen. Weil ich möchte, das ist die Möglichkeit, wo du auch nochmal, das spreadet sich, das ist ein schwieriger Künstler. Hatte ich noch nicht beim Fotoshooting.
Ja, aber weiß ich nicht.
Du weißt, wie ich beim Fotoshooting
bin. Ich weiß, es ist mir mega unangenehm. Ich sag schon mal sorry für den Fotografen.
Ist so.
Haben wir ein lustiges Motiv? Weiß ich gar nicht.
Ich finde, es ist ein ultimatives Foto, was wir da haben. Das wird schwer, das zu toppen. Vielleicht wird es auch einfach ein anderes Foto.
Vielleicht nimmst du einfach ein Handy in die Hand und eine Flasche Whisky Cola oder sowas.
Vielleicht, als Beispiel. Oder wir nehmen 2 Blitzerfotos von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben auf euch gewartet hier in unserem Mikrofon. Cool, dass ihr immer noch am Start seid, dass wir zusammen jetzt diesen langen Leidens- und Lebensweg schon so viele Jahre gehen. So wie Coldplay mit ihren Fans machen wir das auch, nur ohne Armbänder. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hoffentlich.
Habt eine schöne Woche.
Weißt du, was ich gedacht habe, die ganze Sendung? Ja. Hoffentlich hat Olaf Scholz uns nicht auch vergessen. Der ist ja so vergesslich in letzter Zeit.
Der hat so viel vergessen.
Nicht, dass Olaf Scholz uns vergisst. Ey, wenn Olaf Scholz. Aber
darüber wollte ich auch noch reden. Das machen wir anderen mal.
Patricia Schlesinger würde ich auch gerne noch mal mehr mit dir drüber reden. Ich habe also so viel. Machen wir nächstes Mal. Wir sind am Mittwoch wieder da bei Fest und Flauschig. Das war's diese Woche. Wir sind wieder da. Jede Woche zweimal. Das nützt ja nichts.
Bis dann. Tschüss. Ach so, Jan. Hä? Das Titellied, das hat Loi gesungen. Das musste ich sagen. L-O-I.
Nee, das sagen, nicht, das sagen wir nicht mehr in der Sendung. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass jemand auf uns den Schatten wirft. Auf unsere große.
Das ist eine junge Künstlerin. Loi, vielen lieben Dank für das Intro.
Ich möchte nicht, dass wir das in der Sendung haben.
Das ist auch so eine Sache. Menschlicher werden und ein bisschen Ego weniger.
Du weißt, ich mag das nicht, wenn andere Leute neben mir große Leistungen vollführen.
Deswegen magst du Einstein auch nicht.
Diese drei Buchstaben hätte ich auch gekonnt. E gleich MC. Ja. Hätte ich auch gekonnt. Mich hat ja keiner gefragt. Hätte ich auch gekonnt. Kann ich auch. Ich stehe auch vor Bildern. Mona Lisa hier. Kann ich auch. Gib mir einen Pinsel. Kann ich.
Mike Tyson hier. Die Leute wegklatschen. Kann ich auch.
Tschüss. Bis Mittwoch.